Lasst uns noch einen Moment stehen bleiben für ein Gebet und die Häupter neigen. Unser himmlischer Vater, wir erachten das als ein großes Vorrecht, heute als Errettete hier zu stehen und dass wir dieses Lied der Gemeinde singen können. Herr, ich glaube. Diesen Glauben unserer Väter zu sehen, wie er immer noch lebt in den Herzen seiner Kinder durch die Zeitalter hindurch. Und wie dieses Lied uns gerade gesagt hat, wir sind auf unserem Weg in das Land Kanaan. Wir beten, Vater, heute Abend, dass wenn hier jemand ist, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, der noch nicht an diesen Ort gekommen ist, wo er sagt, einfach dem Wort zu glauben. Ich bete, dass dies der Morgen sein wird, wo er diesen schlussendlichen Ausspruch tut und Christus akzeptiert als seinen Erretter und mit dem Geist erfüllt wird. Wir danken dir für diese Gruppe hier, die genannt wird, die Geschäftsleute des vollen Evangeliums und für was sie stehen. Und wir freuen uns, dass in unserem Land Männer sind, aus der Geschäftswelt auch, die ihre Zeit nehmen, um dir zu dienen und es anderen weiterzusagen und ihr Geld dafür geben, um anderen zu helfen auf diesem Weg, indem sie Einwohner werden des Königreichs Gottes. Wir danken dir für unsere Predigerbrüder hier, die Lampe noch hochhalten in dieser dunklen Welt, um zu zeigen den Weg, der da führt in die Ewigkeit, Herrlichkeit. Für jedes Gemeindemitglied der Gemeinde des lebendigen Gottes und für die gekommen sind zum ersten Mal, wir beten, während wir fortfahren, dein Wort zu öffnen, dass du es austeilen wirst deinem Volk, so wie wir Nöte haben. Und wenn der Gottesdienst zu Ende geht heute, mögen da neugeborene Babys hinzugefügt sein zu deinem Königreich. Oh, möge da jemand vielleicht, der sehr krank ist oder Nöte hat, eine Berührung des großen Arztes erfahren. Und wir geben demütig dir die Ehre und Anbetung, denn wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Nun, es ist eine der größten Zeiten in meinem Leben, wenn ich vor Menschen stehen kann und sprechen kann über die Freude meines Lebens, was er mir bedeutet. Und wenn ich dieses Vorrecht habe, diese Freude mit jemandem zu teilen, der sie noch nie erfahren hat. Ich sprach an dem anderen Tag, nun, ich war noch ein junger Prediger. Ich bin jetzt 33 Jahre im Dienst. Nun, und ich lebte von der Reputation eines jungen Predigers. Aber nun habe ich diese Zeit hinter mir gelassen und ich bin ein alter Prediger geworden. Aber jeden Tag, so wie das Lied sagt, er wird immer süßer als am Tag zuvor. Und während ich anfange, die Halbzeitmarke zu überschreiten, und dem Niedergehen der Sonne entgegenblicke, wird Christus jeden Tag mehr für mich. Und wenn ich dieses Vorrecht habe, vor den Geschäftsleuten zu stehen und den Frauen in dieser Gemeinschaft und zu ihnen zu sprechen über etwas, das mir etwas bedeutet, das Größte in der Welt, und das ist ewiges Leben. Ich denke nicht, dass es etwas Größeres gibt, an das ich denken könnte als ewiges Leben. Wenn du jung bist, dann fängst du an zu denken, nun als ein Junge, da spielst du Polizei und die kleinen Mädchen schneiden ihren Puppen die Haare. Aber nach einer Weile der Erziehung, dann wirst du irgendwann heiraten, ein Mädchen mit braunen Augen oder blauen. Und dann muss für das Haus bezahlt werden und die Kinder müssen erzogen werden und wo bist du dann? Aber ich bin so froh, dass da etwas Reales ist nach all diesem, wenn du dann hineingehen wirst in etwas, das mehr bedeutet als all diese Dinge. Nun, es sind essentielle Dinge. Sicherlich eine Mutter und so weiter und ein Vater zu sein von Kindern und unsere Häuser und so weiter. Aber all das vergeht. Nur ewiges Leben ist die größte Sache, von der ich weiß. Und es stellt mich zufrieden, als ich ein Junge war. Es stellt mich zufrieden jetzt im mittleren Alter. Und ich bin sicher, wenn der Vorhang fällt, dann bin ich froh, dem zu begegnen, für den ich mein Leben gegeben habe. Nun zu Bruder Tony, dem Präsident des Chapters hier. Ich bin glücklich, hier mit ihm zu sein, in Gemeinschaft heute Abend, mit Bruder Carl Williams und den anderen und den Vertretern, mit all euch Besuchern. Wir sind glücklich, hier zu sein. Nun, ich sprach einmal, ich glaube, es war in Little Rock in Arkansas, in der Robinson-Gedächtnishalle. Und dort war ein Mann, er wurde geheilt, er war mehrere Jahre an Krücken und er saß dort in der Straße und verkaufte Bleistifte. Nun, seine Glieder waren gelähmt und die Menschen fühlten so traurig für ihn. Und eines Tages kam er in die Versammlung und er hatte eine Gebetskarte und er kam in die Linie und wurde geheilt. Und am anderen Tag hatte er seine Krücken auf seinem Rücken und er ging die Straße hinauf und legte Zeugnis ab. Und ich versuchte zu sprechen, aber nach einer Weile kam er und sagte, Bruder Branham, ich bin so ziemlich am Ende. Er sagte, ich hörte, als du sprachst, und ich dachte, du wärst ein Nazarener. Das war er. Und jetzt habe ich aber so viele Pfingstler gesehen. Und jemand sagte, du wärst Pfingstler. Und dann hörte ich dich sagen, dass du von den Baptisten in den Dienst ordiniert wurdest. So, jetzt bin ich ganz durcheinander. Was bist du eigentlich? Nun, ich sagte, das ist einfach. Ich bin ein pfingstlicher Nazarener-Baptist. Nun, wenn ich unter die pfingstlichen Leute komme, einige Jahre zurück, der Herr hat mich hinübergesandt und er hat mich bestimmt zu beten für die kranken Kinder. Und die eigene denominationelle Gemeinde, in der ich war zu dieser Zeit, sie glaubt nicht so sehr an das Beten für die Kranken oder an göttliche Heilung. Und sie sagten zu mir, ich wäre ein heiliger Roller geworden. Nun, vielleicht bin ich ein solcher geworden, ich weiß nicht, aber ich bin sehr glücklich, was ich bin. Und jemand sagte, ich hätte meinen Verstand verloren. Ich sagte, nun, dann lass mich so, denn ich bin so glücklicher, als den anderen Weg zu gehen. Und es war für mich unaussprechliche Freude. Nun, wenn ich unter die pfingstlichen Menschen komme, ich dachte, es gäbe nur eine Gruppe von ihnen. Aber dann kam ich und fand heraus, dass es viele Gruppen gibt, so wie in der Baptistengemeinde, aus der ich komme. Und ich würde niemals Partei ergreifen mit irgendeiner Gruppe. Ich versuche zwischen ihnen zu stehen und ihnen zu sagen, wir sind Brüder, seht ihr? Und das ist meine Haltung seit jeher. Die große Gemeinde des lebendigen Gottes vereinigt zu sehen im Glauben und im Gebet und in den Bemühungen. Und dann, wenn die Geschäftsleute des vollen Evangeliums ihren Organismus aufbauten, sie sind keine Organisation, sie sind ein Organismus. Und sie nahmen alle Gruppen hinein und sie gaben mir den Platz. Und sie haben mich unter ihre Flügel genommen. Und ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, zu sprechen zu den Geschäftsleuten, weil ich dort ausdrücken kann, meinen Glauben zu allen Gruppen zur gleichen Zeit. Und es war so eine große Sache für mich. Und ich gehöre zu einer Organisation, das sind die Geschäftsleute des vollen Evangeliums. Und um das zu tun in Afrika, wir planen, dort hinüberzugehen nach Südafrika, wo der Herr uns etwas gegeben hat. Und eins der größten Versammlungen, die dort jemals sein sollten, war dort unten in Südafrika, wo wir 30.000 bedeckte Eingeborene gesehen haben, wie sie Christus empfingen als Erretter an einem Nachmittag. Und dann der Bürgermeister Sidney Smith, von Durban, er rief mich am Telefon, und wo wir uns versammelt hatten, wir hatten etwa 200.000 Menschen in einem Stadion, in einer Rennbahn. Und er sagte, geh zum Fenster und schau aus dem Fenster. Und dort kamen sieben große Lastautos voll, diese englischen, gefüllt mit Tragen und Rollstühlen und all diese Dinge. Und die Menschen liefen dahinterher und sangen dieses Lied, das wir ein paar Momente zuvor gesungen hatten, Glaube nur, alle Dinge sind möglich. Und in meinem Herzen, ich sagte, Herr, dies wird ein Gedächtnistag für mich sein. Und diese wenigen Tage, es waren nur dort 3 Tage, und ich bin jetzt zurückgekommen. Und in diesen 3 Tagen, ich weiß nicht, was alles stattgefunden hat. Und dies alles nur durch ein Wunder, das der Herr getan hat auf der Plattform, indem er einem Jungen, der auf seinen Händen wie ein Hund laufen musste, indem er ihm wieder die rechte Gedankengesinnung gegeben hat und ihn aufgerichtet hat vor diesen Menschen. Und diesen Tag zuvor, die Menschen, sie hatten noch einen Krieg unter ihren Völkern. Und nun war dort Frieden. Und sie gingen Arm in Arm und sangen, Glaube nur, alles ist möglich. Und ich sage euch, das alte Evangelium, so es doch einfach ist, es hat nie seine Kraft verloren, wenn es gepredigt wird in der Einfachheit der Auferstehung von Christus. Und wenn ihr Geschäftsleute seid heute Abend und ihr seid noch nicht in diese Gemeinschaft hineingekommen, lasst mich euch empfehlen, diese Gemeinschaft der Geschäftsleute. Du musst nicht zu einer Gemeinde gehören. Es ist alles vollkommen in Ordnung. Es hat zwar den Titel volles Evangelium, aber wenn du nicht das volle Evangelium hast, es ist in Ordnung. Methodisten, Baptisten, Lutheraner, Presbyterianer, sogar katholische Priester, was immer es ist. Nun, weißt du, ich glaube, Jakob grub einen Brunnen und die Philister vertrieben ihn von ihnen. Und ich glaube, er nannte ihn Bosheit. Und er grub einen anderen und sie trieben ihn wieder fort und er nannte ihn Streit. Und dann grub er einen dritten und sagte, dort ist Platz für uns alle. So denke ich, das ist es. Es ist Raum für uns alle hier. Und wir sind froh, euch hier zu haben in Tucson und dass wir Gemeinschaft haben. Und vergesst nicht die Versammlungen auch in Phoenix. Und ich weiß, dass dort Einladungen ergangen sind. Aber wir sind alle dort vereinigt und verbunden auch mit den Geschäftsleuten des Evangeliums. Und ich habe ein Gebet für die Kranken und predige dort 4-5 Tage im Ramada Hotel. Vom 19. bis 23. Januar. Und ich fange dann am 19. an und spreche 4 Tage. Ist das in Ordnung? Und dann in Tucson, nächsten Sonntagabend, bete ich für die Kranken bei den Assembly von Gott. Und nächsten Sonntagabend, so der Herr will, sprechen wir dort. Nun möge der Segen Gottes auf euch ruhen. Und wenn ihr eure Bibeln habt, ich möchte, dass ihr sie schnell nehmt, dass wir zum Wort gehen. Denn ihr müsst morgen arbeiten und ich möchte heute sprechen über eine Schriftstelle aus Römer 8. Römer 8, das Kapitel, und wir fangen an, Vers 28 bis Vers 32. Römer 8, Vers 28 bis 32, wenn wir es lesen wollen. Vielleicht stehen wir dazu auf. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken?
Ihr dürft euch Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified. And to whom he justified, them he also glorified. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not his own Son for us all, how shall he not with him also freely give us all things?
May the Lord add Möge der Herr seinen Segen zum Lesen des Wortes hinzugeben.
And now, I want to speak
Und ich
on the
möchte nun sprechen über das Thema Begnadigung. Die Bibel sagt uns hier heute, dass er uns alle Dinge gegeben hat. Nun, wir können sicherlich nicht über alle Dinge sprechen, aber wir werden eine Sache herausnehmen, die er uns gegeben hat, und das ist Begnadigung. Und ich denke, das ist ein wunderbares Wort, begnadigt zu sein. Denn wir sind alle schuldig in Sünde. Wir haben alle gesündigt und sind in der Herrlichkeit Gottes zu kurz gekommen. Und Gott hat uns durch seinen Sohn begnadigt von dieser Schuld und von dieser Sünde. Und Begnadigung erinnert mich an eine Geschichte, die ich einmal gelesen habe im Revolutionskrieg. Und ich denke, dort war ein Mann, ein Soldat, ein Fußsoldat. Und er hat etwas getan. Und das Gericht hat ihn schuldig erfunden und er wurde zur Erschießung hingegeben. Und ich glaube, er hatte seinen Posten der Pflicht verlassen in einer Schlacht. Und er sollte getötet werden durch ein Erschießungskommando. Und ein Mann hat sich mitleidig mit ihm gefühlt, dass er schlussendlich zu dem großen Präsidenten Lincoln hinging. Und Lincoln war ein Christ. Und er fuhr dort in seiner Kutsche, als der Botschafter ihn traf. Und er fiel auf seine Knie und sagte: Herr Lincoln, Präsident der Vereinigten Staaten, freundlicher Herr. Und er sagte: Ich bitte um Gnade für einen. Und ich weiß, dass du ein Christ bist. Und ich weiß, dass du Zärtlichkeit in deinem Herzen hast für die Schwachen. Und er sagte, mein Freund war auf dem Posten der Pflicht, wo er stationiert war, aber als die Gewehre dann donnerten und die Kanonen schossen, da fürchtete er sich und er verließ den Posten der Pflicht. Aber Herr Lincoln, er wollte das nicht tun, er ist ein guter Mann. Und nun in einer Woche von heute wird er durchs Erschießungskommando hingerichtet. Und es gibt keinen Weg, ihn zu erretten, es sei denn ein Zeichen der Begnadigung. Und Mr. Lincoln mit Tränen in seinen Augen nahm ein Stück Papier aus seiner Brieftasche und schrieb darauf: Ich, Abraham Lincoln, begnadige diesen Mann von dieser Sache und er soll nicht sterben. Und er unterschrieb es. Und der Mann gab ihm Gottes Segen, ging zurück ins Gefängnis und sagte zu seinem Freund: Ich habe deine Begnadigung. Und er nahm das Stück Papier heraus und zeigte es ihm. Und der Mann sagte, spotte doch nicht mit mir, ich bereite mich vor zu sterben. Und dann kommst du mit sowas. Ich dachte, ich glaube es nicht. Ich kann es nicht glauben, es ist nicht so. Und jedermann könnte unterschreiben als Abraham Lincoln. Aber er sagte, es ist doch die Unterschrift des Präsidenten. Du bist begnadigt. Und er zeigte ihm den Rücken und ging weg. Und der Mann starb unter dem Erschießungskommando. Und dann kam der Erlass des Abraham Lincoln, dem Präsident der Vereinigten Staaten, um diesen Mann freizulassen. Und doch erschossen sie ihn. So wurde das untersucht am Vereinigten Gerichtshof. Und hier war die Entscheidung. Eine Begnadigung ist keine Begnadigung, es sei denn, sie wird akzeptiert als solche. Und so ist es heute Abend, wie ich gelesen habe, dass Gott uns alle Dinge gegeben hat. Und er hat uns begnadigt. Und es ist Begnadigung für die, die die Begnadigung akzeptieren in Gottes Wort. Aber wenn du es nur einfach liest, das bedeutet noch nicht, dass du begnadigt bist. Es bedeutet, dass du es annehmen musst als deine Begnadigung, dass Gott seinen Sohn in den Tod gegeben hat an unserer Stelle. Und dann ist es eine Begnadigung. Freilassung von Schuld ist, was wir darauf platzieren möchten. Eine Begnadigung ist eine Freisetzung von Schuld. Nicht dieses Hinwenden zu psychologischen Lehren von diesem und jenen und diesem Weg gehen und ein bisschen ein Gefühl haben oder einer Gemeinde beitreten oder irgendeine Lehre annehmen. Aber es ist eine Freilassung von deiner Schuld durch die Kraft von Golgatha. Etwas hat dich entlastet. Es gibt keine Schuld mehr. Die Bibel sagt, ich glaube in Römer 5,1, dass es keine Verurteilung mehr für die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, aber nach dem Geist. Nun, ein Mann, wenn er freigelassen ist, von Sünde entlastet ist, oder eine Frau, dann gibt es kein Verlangen mehr in ihrem Herzen, nach den Dingen der Welt zu wandeln. Er ist frei, begnadigt und wird eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Es gibt keine Neigungen mehr nach den Dingen, die vor dir sind. Wo Christus sitzt zur Rechten Gottes, er ist frei entlastet,
freigesetzt.
Und es bedeutet ihm nichts, dass ein Priester ihm sagt oder irgendein Prediger ihm sagen muss, er weiß in sich selber, dass er begnadigt ist, denn er hat angenommen es auf der Basis, auf der Gott es gesetzt hat in Jesus Christus. Nun, mir wurde gesagt, als die Bekanntmachung für die Sklaven im Süden unterschrieben wurde, sie hatten eine bestimmte Zeit, wo die Freilassung geschehen sollte, wenn die Sonne aufgeht morgens. Und sie gingen alle hinaus auf die Plantagen und viele der jungen Männer konnten sehen, wie die Sonne heraufkam zuerst, denn sie waren auf einen Berg geklettert. Und all die älteren und kleinen Kinder waren dort unten am Fuß. Und es war eine lange Zeit, bevor das Tageslicht anbrach. Denn es waren diese Sklavenketten und diese Herzschmerzen und die waren gebrandmarkt in ihrem Leben mit Sorgen. Und sie sehnten sich so nach diesem Tag, wo sie wissen durften, dass sie begnadigt sind. Und als dann diese, wenn diese Sonne aufgehen würde, dann würden sie frei sein. Und sie sehnten sich danach und so stiegen sie auf diesen Berg. Oh, wenn doch der Sünder nur so besorgt sein würde, auch heute begnadigt zu werden. Du bist in der Minute begnadigt, wo du Jesus Christus als deinen Erretter annimmst. Dann bist du begnadigt. Sie sagten, dass die jungen Männer warteten. Und sobald die Sonne hindurchscheinen würde von Osten, da schrien sie hinaus, hinunter zu den Alten, wir sind frei. Wir sind frei, weil die Sonne war aufgegangen. Oh, wenn der Mensch, der sich doch der Sünde verkauft hat, und wenn der Sohn, als der Sohn Gottes herabkam an und auferstanden war aus seinem Grab an diesem Morgen zu unserer Rechtfertigung. Ich denke, wir sollten dann auch ausschreien über die Nation hinweg. Wir sind frei von Sünde und Schande. Frei begnadigt von den, durch die Banden von Golgatha. Keine größere Sache konnte der menschlichen Rasse gegeben werden. Als der Mensch gesündigt hatte im Garten Eden, da hat er diese große Kluft übertreten und hat sich selbst getrennt von dem Ewigen. Der Mensch war zu dieser Zeit ewig mit Gott. Er hatte keine Krankheit, Sorgen oder Tod. Der Mensch wurde nicht geschaffen, um zu sterben. Die Hölle wurde nicht für den Menschen gemacht. Die Hölle wurde geschaffen für den Teufel und seine Engel. Aber nicht für die Menschlichen. Denn sie wurden erschaffen auf Erden, dass sie Söhne und Tochter Gottes sein sollten. Als der Mensch sündigte und diese Linie übertreten hatte zwischen Recht und Verkehrt, da hat er sich selbst getrennt von Gott und er hatte keinen Weg zurück. Er war vollkommen verloren. Er konnte nicht zurückkommen, denn er hatte gesündigt. Aber Gott, reich an Barmherzigkeit, er akzeptierte einen Ersatz, denn er hatte gesagt, der Tag, an dem du davon isst, wirst du sterben. Gottes Gerechtigkeit und seine Heiligkeit verlangt den Tod, denn es ist sein Wort. Und er muss sein Wort halten, damit er Gott ist. Und die Liebe, die er hatte für die menschliche Rasse, und doch musste er mit anschauen, wie sie sich von ihm trennte. Und die Gemeinschaft, die er hatte mit seinen Kindern im Garten Eden, und diese herzzerbrechende Verfassung, in der sie jetzt waren, denn das Wort sagt, der Tag, an dem du davon isst, wirst du sterben. Und wir verlassen uns darauf, dass was immer Gott sagt, dass es wahr ist. Es muss geschehen. Gott kann nicht sein Wort zurücknehmen, seht ihr? Denn er ist unbegrenzt, er ist ewig. Und seine erste Entscheidung gilt für alle Zeit. Er muss es nicht zurücknehmen, denn er kann nicht dazulernen. Er ist unendlich von Anfang an. Und deshalb, wenn Gott sagt, dass es einen vollkommenen Weg benötigt, dann kann es nicht verändert werden, denn es ist eine vollkommene Entscheidung. Und der Weg, auf dem Gott handelt, mit den Subjekten, die seine Entscheidung angenommen haben, es wird für immer sein. Deswegen, er machte einen Weg der Errettung. Und der erste Weg, den er gemacht hat, er verblieb immer als dieser Weg. Wenn Gott verheißen hat, dich zu heilen, die Kranken zu heilen, auf Basis des Glaubens, dass sie es glauben sollten, dann verbleibt er bei diesem Weg. Er kann es nicht zurücknehmen, seht ihr. Er muss immer im selben Weg verbleiben. Nun, Gott hat einen Ersatz angenommen im Garten Eden. Und das war der Weg des Blutes, des blutigen Opfers. Blut musste den Preis bezahlen. Und es war immer auf in derselben Weise. Es gab nie einen anderen Weg oder irgendetwas anderes an dieser Stelle. Es war Blut. Der einzige Weg, wie Gott seine Kinder zurückempfängt, ist durch dieses blutige, durch diesen blutigen Ersatz. Kein anderer Preis konnte bezahlt werden. Nichts anderes wird es schaffen. Gottes erste Entscheidung ist immer perfekt und es ist ewig. Und wir wissen, dass es die Wahrheit ist, denn Gott kann nicht lügen. Und er kann sein Wort nicht zurücknehmen. Seit dieser Zeit war es Gottes einziger Weg und einziger Platz der Gemeinschaft mit Menschen. Nun, das Subjekt war, das Wort war Tod und bedeutete Trennung. Und wenn wir sterben, dann bedeutet dieser Weg nicht unseren physischen Tod. Denn unser physischer Tod bedeutet nicht, dass wir wirklich tot sind. Jesus sagte, er, der glaubt an mich, auch wenn er stirbt, soll leben. Und wer so immer lebt und glaubt an mich, wird niemals sterben. Nun, Tod sprach davon, sprach von Trennung, Trennung von der Gegenwart von Gott. Aber der physische Tod, den wir hier haben, durch den wir gehen werden, er ist nicht tot. Wir sind immer noch in der Gegenwart Gottes. Wir bewegen uns von dieser Stelle zu einem näheren Platz zu ihm, in seine Gegenwart. Es ist nicht der Tod, wie wir ihn nennen. Tod, wie wir ihn hier nennen. Erinnert euch, er sagte zu diesem Mädchen, Jairus Tochter, sie ist nicht tot, sie schläft. Und sie lachten verächtlich über ihn. Und sie wussten, sie war tot. Aber das war ihr Ausspruch, sie war tot. Aber Jesus sagte, sie schläft. Und er ging hin und weckte sie auf und sie kam zurück zum Leben. Nun, von Adam bis heute hat der Mensch versucht, einen Ersatz zu machen. Er versucht sein Bestes, etwas zu tun, das ein wenig besser ist als das, was Gott getan hat. Und das ist einfach die Natur im Mann. Der Mensch ist immer bestrebt, etwas besser zu machen oder einen anderen Weg zu gehen. Er möchte seine eigenen Ideen hineinbringen in den Plan Gottes. Und deshalb stehen wir heute hier getrennt, das christliche Volk der Welt, mit Barrieren, durch denominationelle Barrieren. Warum ist das so? Weil der Mann seine eigenen Ideen in Gottes Plan hineinbringen wollte. Von Adam bis heute, wie ich gesagt habe, war es dieser Weg. Adam hat sein Denken auch zum Ausdruck gebracht als Schutz im Garten Eden. Als er sich selber dieses Feigenblatt als Schutz gemacht hat. Es ist etwas, was er selber getan hat.
Und von fig leaves.
Und von diesen Feigenblättern an hat er versucht, durch Erziehung, durch Kraft, durch Städte, durch Idole, Zivilisation, Denominationen hindurch. Aber es verbleibt immer in derselben Weise. Gott akzeptiert nur die Subjekte, die unter dem Blut sind. Und das ist alles. Erziehung hat total versagt. Je mehr wir erzogen werden, je weiter weg kommen wir voneinander. Die Denominationen haben total versagt. Wir ziehen Linien und Barrieren und jeder versucht, dass seine Denomination größer wird als die andere. Und das zerbricht die Gemeinschaft. Und Zivilisation hat nur Konfusion hervorgebracht. Städte, Kräfte und was immer es ist, haben versagt. Und Gottes Plan verbleibt aber immer noch derselbe, unter dem Blut zu sein. Dieses Blut muss ein angebrachtes Blut sein. In der Zeit zurück, als Israel dieses Lamm schlachten musste und das Blut anbringen musste an den Pfosten, Gott hatte das verlangt. Und dieses Zeichen musste dort sein, egal was andere Positionen von Menschen darüber sagen würden. Und wie auch immer die Israeliten beschnitten waren, sie mögen vielleicht gesagt haben, wir glauben jedes Wort, das Jehova sagt. Aber das hat es noch nicht gemacht. Sie mussten das Zeichen anbringen. Das Blut musste gezeigt sein. Und das ist der Weg heute Abend. Ich glaube, dass jeder Christ das Blut von Jesus Christus, das ihn von den Dingen der Welt reinigt, anbringen muss. Nun in dieser Zeit, da musste das Zeichen an der Tür sein. Es musste dort sein, egal wie religiös auch das Haus war. Wie gut sie auch die Kinder aufzogen, wie fein sie auch der Gemeinde beiwohnten. Nun, wie gut sie auch die Dinge hielten, die Gott gesagt hat. Und es war immer noch so, dass in der letzten Stunde zwischen Tod und Leben, da musste das Blut angebracht sein. Und das Blut sprach davon, von einem unschuldigen Ersatz, der anstelle des Anbeters genommen wurde. Und die Zusammensetzung des Blutes, dieses rote Blut selber, war ein Zeichen an der Tür, dass dieses Haus gerettet war unter dem Blut. Nun, dies war ein Typ. Nun, in diesen letzten Tagen, da kommen wir wiederum zu der Stunde Gottes zurück, wo Gott seine Gemeinde befreit. Ich glaube das. Und so sicher wie das Blut dafür als Erinnerung stehen musste, so wird auch das Zeichen heute verlangt. Denn jetzt konnten sie nicht das chemische Blut nehmen des Herrn Jesus und es auf die Herzenstüren anbringen. Nun seht ihr, zu jener Zeit starb ein Tier und es war ein Lamm. Und es zeigte, dass das Tier tot war und das Blut war an der Tür angebracht. Und das Leben des Tieres konnte aber nicht zurückkommen auf den Anbeter, denn das Tier hatte keine Seele. So konnte das Leben nicht auf den Anbeter zurückkommen. Aber heute, wo das Blut von Gottes eigenem Sohn verteilt wurde, auf Golgatha zu unserer Begnadigung und freigesetzt wurde, dieses Leben in dem Blut war Gott selber. Und der Heilige Geist kehrt zurück auf die Gemeinde, auf den Gläubigen. Und es ist das Zeichen in den letzten Tagen.
Und the man or the woman that's accepted the death of Jesus Christ as their substitute, and the Holy Spirit bears record.
Und er gab es selber dem Menschen und der Frau, die es angenommen haben, auf der Basis des Todes von Jesus Christus als Ersatz. Und der Heilige Geist legt davon Zeugnis ab. Du magst sagen, ich habe es angenommen. Und du lebst immer noch in der Welt. Und du liebst immer noch die Dinge der Welt. Dann gibt es keinen Beweis, dass das Leben für dich war. Es sei denn, der Beweis des Heiligen Geistes hat dich in deinem Leben getroffen. Das ist Gottes Anforderung, dass jeder Mann oder Frau diesen Beweis des Zeichens an diesem letzten Tag haben muss. Wenn ich das Blut sehe, Jesus sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn ein Mensch von Neuem geboren aus Wasser und Geist, Er wird sonst nicht hineinkommen in das Königreich. Deshalb war es das Gottes Programm die ganze Zeit hindurch. Blut. Es war Blut im Alten Testament, es war Blut im Neuen Testament. Im Alten Testament war es die Zusammensetzung, welches ein Typ auf das Leben war, das kommen sollte. Es zeigte, dass dort ein Ersatz angenommen wurde. Aber als der Anbeter hinausging mit demselben schuldigen Bewusstsein, das er gehabt hatte, als er hereinkam, wo er das Lamm geopfert hatte. Aber dieser Weg, wenn der Anbeter einmal gereinigt von Sünde und kein Bewusstsein mehr davon, von der Sünde überhaupt noch hat, dass diese Dinge tot sind in seinem Leben, hinweggenommen und dass er vom Tod ins Leben hineingegangen ist. Und du bist wiederum lebendig in Christus Jesus mit ewigem Leben. Der Heilige Geist hat einen Ruheplatz in dir und bringt hervor das Leben von Jesus Christus. Denn die Bibel sagt in Hebräer 13,8, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Gott wartet auf die Stunde, wo er seine Gemeinde in die Position kommen sieht. Egal welche Denomination, egal welche leere Farbe, was immer es ist, es muss die ganze Gemeinde sein, die an diesen Ort kommt, wo sie dieses Zeichen des Todes von Jesus Christus anbringt. Denn er sagt, eine kleine Weile und ihr seht mich nicht mehr und die Welt sieht mich nicht mehr, aber ihr seht mich. Denn ich lebe und ihr sollt ebenso leben. Ich bin mit euch, sogar in euch, bis zum Ende der Welt. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und für immer. Ich komme manchmal unter Christen, die beanspruchen, heilige Männer und Frauen Gottes zu sein. Aber sie schämen sich ihres Zeugnisses. Sie schämen sich zu sagen Amen. Sie schämen sich, die Lieder von Zion zu singen. Sie schämen sich über alles. Ich liebe es, unter Menschen zu kommen, die sich nicht schämen des Evangeliums von Jesus Christus. Auch wenn es aussieht wie Ketzerei. Sie schämen sich nicht. Etwas ist geschehen und es ist ewiges Leben in ihnen. Denn sie haben Gottes Ersatz angenommen. Nun, ich liebe diese Art zu singen, als ich ein paar Minuten zurück noch mit Kranken betete. Und da habe ich diese Lieder gehört. Und das Klatschen der Hände. Und wir wunderten uns. Und ich sah, welche den Flur hinauf und hinabrennen, im Geiste tanzend. Das erste Mal, als ich das sah, war ich ein Kritiker davon. Als ich die pfingstlichen Leute das tun sah. Und ich dachte, was ist das? Es muss eine Gruppe von Unsinn sein. Aber dann las ich die Bibel und ich fand heraus, dass Tanzen im Geist, der Teufel hat alles nur kopiert und es mit Rock'n'Roll und dieser Sache versetzt. Aber der wahre göttliche Tanz kommt von Gott. Das ist exakt so. Und Tanzen war immer ein Sieg. Wenn David Goliath erschlug und dieser kleine, rötlich aussehende Junge hat diesen Riesen hineingezogen in die Stadt und das Volk begegnete ihm tanzen.
Kassettenwechsel.
Sie hatten den Sieg, als Moses das Rote Meer überquerte durch die Kraft Gottes und nahm die Kinder Israel auf die andere Seite, da nahm Miriam ein Tambourin und all die Töchter Israel und sie tanzten auf und ab am Strand und schlugen das Tambourin und tanzten im Geist. Wenn das nicht eine altertümliche, pfingstliche Versammlung ist, dann habe ich niemals eine gesehen in meinem Leben. Das Problem mit mir war, ich hatte noch nicht genug Sieg. Aber wenn du schlussendlich diesen Sieg bekommst und das Zeichen des Blutes von Jesus Christus, ich erinnere mich an David, diesen großen Psalmist der Bibel,
this great thing he was given Saul's daughter.
Und es war ihm Sauls Tochter gegeben. Und sie war ein bisschen steif, Und sie hat sich selbst hervorgebracht, ein sogenannter Gläubiger. Und die Arche war hinweg. Die Arche war hinweg von Gott für eine lange Zeit. Die sichtbare Gegenwart Gottes. Die Feuersäule. Und sie war immer über dieser Arche. Die Philister hatten sie erobert unter Sauls Regierung. Aber eines Tages, als David sah, dass die Arche zurückkam in das Haus Gottes, da rannte er heraus vor der Arche und er tanzte vor dem Herrn und er sang den Lobpreis Gottes. Und Sauls Tochter, sie war ein wenig befremdet durch das Tun ihres Mannes. Es war ihr Ehemann, ihr junger, handlicher Ehemann. Und er benahm sich so schlecht jetzt in ihrer Gegenwart, des Königs Tochter. Und David sagte, nun, wenn du das nicht magst, dann warte ab, was es noch werden wird. Und herum tanzte er um die Arche, um die Bundeslade. Und sie war befremdet und Gott schlug sie mit einem Fluch. Oh, der Sieg durch das Blut von Jesus Christus, das Zeichen der Auferstehung von Christus. Sein Leben lebt er in der Gemeinde. Es gibt keinen anderen Weg der Gemeinschaft unter dem Blut. Unsere Denominationen werden sich von uns trennen und einige werden sagen, das ist Unsinn. Und andere werden dies oder jenes sagen. Aber Pfingsten war unser Muster. Aber niemand wird nicht sagen können, dass die Gemeinde nicht eingesetzt war am Tage zu Pfingsten. Und der Heilige Geist kam herab an diesem Tag. Jedes Mal, ohne dass es versagen würde in der Bibel, wenn der Heilige Geist auf die Menschen kam, benahmen sie sich in derselben Weise. Lasst mich dieses sagen. Sogar in den heidnischen Ländern, wo ich einen Platz hatte, das Vorrecht zu reisen, und diese Eingeborenen sah von Island und die Hottentotten, und sie stehen sah und sprach zu ihnen durch einen Übersetzer. Sie hatten niemals den Namen von Jesus Christus zuvor in ihrem Leben gehört. Aber als ich ihnen die Geschichte von Jesus erzählte, da erhoben sie ihre Hände und empfingen Gott. Sie taten dieselbe Sache, die ihr gerade hier tut, wenn ihr den Heiligen Geist empfangt. Es zeigt, dass es eine universelle Sache ist. Es ist die Kraft des allmächtigen Gottes. Das Anbringen des Zeichens an seinen Kindern, ob sie rot, schwarz, weiß oder was immer sie sein möchten. Es ist der einzige Platz der Gemeinschaft, der uns gegeben ist. Nimrod, er baute einen Turm, Nebukadnezar eine Stadt und so weiter. Sie gehen dort weiter hinunter durch Wissenschaft und all diese Dinge, aber es wird immer dieselbe Sache mit dem Blut verbleiben. Gott hat seine Entscheidung getroffen und es würde ein unschuldiger Ersatz sein, der genommen werden würde anstelle des schuldigen Menschen zur Begnadigung. Und es bleibt dieselbe Sache bis heute, es hat sich nie verändert. Hiob lebte dadurch. Es ist das älteste Buch in der Bibel. Und obwohl alles diesem Mann geschehen war, und doch stand er fest, denn er wusste, er hatte Jehovas Anforderungen Genüge getan. Er wusste, er war in Ordnung. Abraham, dieselbe Sache, viele von ihnen, Israel, sie konnten. Es gab nur einen Platz, wo Israel Gemeinschaft haben konnte, das war unter dem vergossenen Blut. Der Mensch sollte anbeten in Jerusalem. Aber es sei denn, es war dort ein Opfer der Anbetung und das Opfer war blutig. Heute, obwohl wir voll erzogen sind in einer Nation und hochkultiviert, und all die wissenschaftlichen Forschungen, wie man das Atom teilen kann und was immer stattfinden wird, eine Rakete zum Mond sogar zu schießen oder einen Satelliten hinaufzubringen oder was immer es ist. All unsere wissenschaftlichen Forschungen, all unsere Denominationen, all unsere Erziehung, all unsere Schulen, sie haben uns nur weiter weg von Gott gebracht, als es am Anfang war. Was es benötigt, ist ein übergebenes Herz an die Kraft des allmächtigen Gottes und seinen Willen. Und der Heilige Geist wird herabkommen als ein Zeichen auf diese Person. Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Es verbleibt immer dieselbe Sache. Christus hat so gesagt: Geht in alle Welt, predigt das Evangelium jeder Natur. Und er, der glaubt und getauft wird, wird errettet sein. Er, der da glaubt, wird nicht verdammt werden. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Es ist die Manifestation des Heiligen Geistes, dass Gott akzeptiert hat, den Anbeter. Denn der Geist und das Leben war in Christus und es kommt jetzt auf den Anbetenden. Könnt ihr euch vorstellen, ein Jude in den früheren Tagen unter dem vergossenen Blut? Er kam dort die Straße herunter. Es war der Tag des Sühnopfers. Und er kam, um ein Opfer zu bringen. Es war ein feiner, fetter Bulle. Das, was Jehova forderte, oder lasst uns sagen, es war ein Lamm, ein feines, fettes Lamm. Und es sollte gepflockt werden durch den Priester als und es wurde untersucht durch den Priester, um zu sehen, ob es rein war. Und dann kommt er zu dem Ort der Anbetung und er erkennt, er ist ein Sünder. Er hat etwas getan, was verkehrt war. Und er legt seine Hände auf dieses Opfer und indem er seine Hände darauf legt, identifiziert er sich selber mit dem Opfer. Und dann, als ihm die Kehle durchgeschnitten wurde und das Leben herausgenommen wurde, lagen seine Hände auf ihm. Und sein Leben wurde genommen und er fühlt die Schmerzen, die dieses Tier hat, das da stirbt. Und das Blut spritzt herunter über seine Hände und erkennt, dass dieses Tier an seiner Stelle genommen wird. Und da geht er hin, gerechtfertigt, denn er hat genau das getan, was Jehova verlangte. Und das ist dieselbe Sache mit uns Christen heute. Es ist nicht, indem wir eine Mitgliedschaft unterschreiben oder in die Sonntagsschule gehen, so und so viele Tage oder so und so viele Sonntage im Jahr. Es ist, dass du deine Hände auf Gottes bereitetes Opfer legst, seine Begnadigung, das Haupt von Jesus Christus, und fühlst die Tränen, die das Fleisch auf Golgatha vergoss. Und indem du dich selbst identifizierst mit ihm in der Taufe, dass er für dich gestorben ist und auferstanden. Und so bist du begraben in seinem Namen und wirst zu der Neuheit des Lebens auferstehen. Und du wandelst als eine neue Kreatur in Christus, wenn du das tust mit Aufrichtigkeit. Dann hast du Gottes Geboten Genüge getan und du fühlst dich gerechtfertigt. Nun, der Jude konnte gerechtfertigt sein, weil er getan hat, was Jehova ihm geboten hatte. Das war in Ordnung. Aber schlussendlich wurde es zu einer Familientradition. Es kam der Sühnopfertag und vielleicht hatten die Juden getan, was verkehrt war, und sie sagten: Nun, ich glaube, es ist Sühnopfertag. Ich gehe besser hinunter mit meinem Lamm. Seht ihr, es war eine Familientradition geworden. Sie kamen nicht mehr mit Aufrichtigkeit. Sie taten es einfach nur, weil alle Familien es so taten. Nun, das ist fein so. Wenn es alle Familien tun, dann wollen wir das auch so tun. Und das ist genau, wo die Christenheit heute steht, wo die pfingstlichen Bewegungen heute hingekommen sind. Es wurde Familientradition. Seht ihr, wir identifizieren uns nicht mehr mit dem Opfer, das für uns gestorben ist. Wir sagen, oh, wir sind Christen, weil wir gegangen sind und Gemeindemitglied wurden. Nun, Gemeinde beizuwohnen ist fein, aber es sei denn, dass du dich identifizierst und deine Hände auf ihn legst und er und du eins werden, es sei denn, dass der Geist von Christus in dich hineinkommt und du Christ bist, es sei denn, du wirst ein Sohn, eine Tochter von Gott. Nun, es scheint, dass sie keine Aufrichtigkeit haben. Es wurde ein Ritual. Und dieselbe Sache ist es heute. Es ist ein Ritual für Menschen, dass sie Christ werden. Nun, einige Zeit zurück kam eine junge Frau in die Gebetslinie. Bist du ein Christ? Sie sagte, nun, ich bin Amerikanerin. Und das möchte ich dir zu verstehen geben. Nun, es sei denn, diese Sache hat nichts damit zu tun, ob du Amerikaner bist. Es ist gut, ein Amerikaner zu sein, aber das bedeutet nicht, dass du Christ bist. Du musst von Neuem geboren sein. Eine andere Frau sagte, bist du Christ? Und sie war so außer sich, sie sagte, nun, ich möchte dir zu verstehen geben, ich zünde jede Nacht eine Kerze an. Nun, du musst identifiziert sein mit Christus und seinem Leben, das in dir lebt. Das ist, wenn du identifizierst dich mit Christus und Christus in dir lebt, dann ist es kein Ritual mehr. Es ist nicht zur Gemeinde zu gehören, das ist alles in Ordnung, aber seht ihr, wahre Aufrichtigkeit. Wenn wir zu Heilungsgottesdiensten kommen und wir erkennen dann durch die Unterscheidung in der Gebetslinie, dann war es immer so, die Menschen sollen erst Buße tun, seht ihr? Unsere Gebete sind Traditionen geworden. Wir knien uns nachts hin und sagen, Herr, segne so und so und segne so und so und tu dies und hilf auch John und mach all dies. Du machst Gott zu einem Maskottchen. Du machst ihn zu einem Botenjungen. Oh Gott, tu einfach dies und jenes und das. Das ist nicht der Weg, wie Jesus uns gesagt hat, zu beten. Er sagt, betet so. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Königreich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Aber wir versuchen, Gott zu bestimmen, was er für uns tun soll. Und das ist der Grund, warum die Gemeinde abkühlt. Das ist, warum die großen Erweckungen, die das Land schlagen und Millionen in die Gemeinde bringen. Sie sind zu einer Stelle gekommen, wo sie diese Erfahrung ersetzen und eine Tradition machen. Anstelle, dass sie göttlich sorgevoll sind und den Heiligen Geist seine Arbeit tun lassen in euch und den Heiligen Geist seine Arbeit tun lassen und eine neue Schöpfung in euch schaffen und euch so hungrig machen, in die Gemeinde gehen zu wollen, dass ihr nicht davon wegbleiben könnt. Das ist es. Es ist nicht Einladungen zu unterschreiben oder wo beizuwohnen. Du musst das Leben von Christus in dir haben und er verlangt in dir zu gehen. Er drückt in dir hervor. Nein. Wie ich zu einem jungen Mann gestern sagte, ich sagte, wir kamen an einer kleinen Quelle vorbei. Sie war in einem Garten in Indiana. Und es war die lustigste Quelle, die ich jemals gesehen habe, die fröhlichste in meinem Leben. Und ich setzte mich nieder an der Quelle. Und ich fing an, zu ihr zu reden, wie Moses vielleicht am brennenden Busch. Und ich sagte, kleine Quelle, warum bist du so glücklich? Und du sprudelst immer so hervor. Egal, ob es Frühling, Herbst, Sommer oder Winter ist. Was macht das, dass du so sprudelst? Bist du vielleicht deshalb so glücklich, weil die Hasen aus dir trinken? Nun, vielleicht würde sie antworten und sagen, nein, das ist es nicht. Und ich sagte, vielleicht, weil Hirsche aus dir trinken? Und sie sagte, nein, das ist es auch nicht. Nun, ich sagte, vielleicht, weil ich aus dir trinke? Nein, das ist es auch nicht. Ich bin so... Nun, was macht es dann, dass du so sprudelst die ganze Zeit? Und wenn sie sprechen würde, würde sie sagen, es ist etwas hinter mir, das mich antreibt. Das ist der Weg mit uns, mit unserer christlichen Erfahrung. Es ist nicht etwas, das du versuchst, selbst aufzuarbeiten. Es ist etwas hinter dir, das an dir arbeitet. Es ist ewiges Leben, das dich bewegt. So wie er gesagt hat, der Frau am Brunnen. Es ist etwas in dem Anbeter.
But we don't want it to become a tradition. When Israel got to a place that they made the...
Nun, es ist etwas in dem Anbeter, wenn er sich identifiziert mit Christus, denn er weiß, er lebt. Aber wir wollen nicht eine Tradition haben. Als Israel an die Stelle kam, wo sie die Gebote Gottes platzieren sollten durch ihr Opfer, und da wurde es eine Tradition und der mächtige Prophet Jesaja wurde durch Gott gesandt zu ihnen mit dem So spricht der Herr. Irgendwo, irgendwie, Gott kann immer seine Hand auf den Menschen legen, der sich nicht fürchtet, dass er sich selbst vor der Sache entblößt. Das ist es. Nun, und Jesaja stand auf und er las Jesaja 1. Ich glaube, dort steht es geschrieben. Jesaja sagte ihnen, eure Opfer, die Gott verlangt, sie wurden ein Gestank in meiner Nase. Ich verachte sie und das Fett von den Böcken und von den Kälbern und so weiter. Gott verachtete sie. Die bestimmte Sache, die er sie geheißen hatte zu tun. Denn sie haben ein Ritual daraus gemacht. Deshalb verachtete Gott es. Und wir können aus dem Worte Gottes dieselbe Sache machen. Wenn wir zu ihm kommen als eine Tradition, als ein Ritual. Wir müssen kommen und wissen, dass es das So spricht der Herr ist. Es ist Gottes Verheißung. Und Gott wird zu seiner Verheißung stehen. Er ist größer als seine Verheißung. Er war es immer. Und er ist immer in der Lage, so sagt er auch Abraham, zu vollbringen, was er verheißen hat. Er war immer in der Lage, sein Wort zu halten. Nun, Jesaja sagte ihnen all diese Dinge, die sie getan hatten, und sie hatten es ohne Aufrichtigkeit getan. Sie hatten es getan, weil der Rest es auch so getan hatte. Und alle hatten es so getan, Mutter, Vater, Großvater, denn es war eine Anforderung Gottes. Warum sollten wir es nicht auch so tun? Nun, wir tun dieselbe Sache. Mein Großvater war ein Presbyterianer und so bin ich auch ein Presbyterianer. Mein Vater war Baptist, so bin ich eben auch Baptist. Oder Pfingstler. Das ist es nicht. Wir müssen zu der Stelle kommen, wo wir erkennen, dass wir getrennt sind. Dass wir getrennt sind von Gott. Und wir kommen auf der Basis des vergossenen Blutes von Jesus Christus. Unter diesem Blut, da ist es, wo Methodisten, Baptisten, Lutheraner, Presbyterianer, Pfingstler, wo wir alle eins werden, auf derselben Ebene kommen, egal welche Tradition oder Ritual. Sie können sich begegnen unter der einen gleichen Sache, und das ist auf dem Blute von Jesus Christus. Es sei denn, dass die Gemeinde zurückkommt zu einer Stelle, weg von ihren Ritualen und zurück zu Gottes originalem Plan, dass der Mensch geboren sein muss in das Königreich Gottes und nicht durch einen Gemeindebeitritt dorthin kommt. Dann ist es die Zeit der Regierung, wo Gemeinschaft über alles regieren wird, und der Geist Gottes wird bedecken die Erde, wie die Wasser das Meer bedecken. Wenn es zu dem Ort kommt, wo der Mensch vergessen kann seine Unstimmigkeiten und zusammenkommen kann in Gemeinschaft unter dem Blut. Wir können nicht alle unter der Baptistentradition oder Presbyteriernertradition kommen oder Methodistentradition, Pfingstertradition. Aber wir können alle uns begegnen und Gemeinschaft haben unter dem Blut von Jesus Christus. Denn es ist Gottes originaler Plan. Das ist in Ordnung. Amen. Das ist Begnadigung.
On their tradition, but when they meet under the cross where the blood of Jesus Christ cleanses all man from sin, he's a new creature in Christ Jesus, he's a brother.
Ein Methodist kann aussehen wie ein Baptist und seinen Kopf hochhalten oder wegdrehen, und ein Baptist sieht aus wie ein, oder er sieht einen Pfingstler und er dreht seinen Kopf weg, aber wenn sie sich begegnen unter dem Kreuz, wo das Blut vergossen wurde von Jesus Christus, das den Menschen reinigt von seiner Sünde, dann ist er eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Er ist ein Bruder, egal was er für ein Brandzeichen hat. Er ist ein Bruder, denn er ist auf der Grundlage, auf der wir uns begegnen können. Es ist Gottes Weg, es so zu tun. Diese anderen Dinge sind menschengemachte Lehren, die hineininjiziert wurden. Aber Gottes originaler Plan für Begnadigung ist unter dem Blute von Jesus Christus. Das ist Gottes Plan, wie er es tut. Nun, die Tradition in diesen Tagen, der große Prophet schrie aus und sagte, eure Traditionen sind kraftlos, ein Gestank vor mir. Sie haben kein Glauben darin. Nun, die Menschen opferten diese Opfer, ohne dass sie Glauben in das hatten, was sie taten. Nun, lasst uns selber fragen, ist es nicht ähnlich heute? So schlecht, wie wir... Es ist so schlecht, auch wenn ich es hasse zu sagen, aber wir müssen den Tatsachen ins Gesicht schauen. Es ist etwas verkehrt darin. Warum? Die Gemeinde sollte schon 1 Million Meilen weiter auf dem Weg sein, als sie es heute ist. Jesus wartet auf seine Gemeinde, dass sie bereit ist.
His bride has made herself ready.
Seine Braut hat sich selbst bereitet. Wir haben die Anlagen bekommen. Der Heilige Geist ist hier. Gott ist hier. Die Kraft zu heilen, die Kranken, die Kraft, all diese Dinge, die Christus getan hat. Ich habe es in Aktion selbst gesehen durch den Heiligen Geist. So, die Anlagen davon sind hier. Worauf Gott wartet, dass wir uns trennen, ist von unseren Traditionen und zurückkommen unter das Blut seines Sohnes Jesus Christus. Und dass wir die Gemeinde des lebendigen Gottes werden. Methodisten, Baptisten, Lutheraner, Presbyterianer, was immer es ist. Wer so immer will, er möge kommen und das Lebenswasser frei erhalten. Ich glaube, dass mit allem in mir. Nun, Gott hat uns hat den Heiligen Geist herabgesandt, das zu vollbringen. Aber wir mit unseren Ritualen ohne Aufrichtigkeit, denn wir tun es als eine Tradition und es wurde ein Ritual, wir gehen ohne Aufrichtigkeit, ohne wirkliche göttliche Sorge der Sünde. Nun, ich habe beachtet, an dem anderen Abend in einem dieser großen Versammlungen von unserem großen erneuerten Bruder in Kalifornien, Und ich habe in diesen Versammlungen beachtet, wie die Menschen kamen, junge Teenage-Kinder.
As those people come down, young teenage children, I admire the brother.
Ich bewundere den Bruder für seinen großartigen Stand. Jeder würde das. Aber wenn du positioniert bist, zu erkennen, was stattfinden wird an diesem letzten Tag, dann wirst du das tun. Und wer dich diese Leute beobachtete, wie sie kamen zum Altar und eine Entscheidung trafen, da waren Mädchen, sie kauten Kaugummi, Jungs, die sie schubsten. Und die Menschen lachten. Das ist nicht der Weg, wo man kommt mit göttlicher Sorge. Du musst kommen unter Verurteilung. Gott hat uns, Gott uns eine altertümliche, pfingstliche, heilige Geisterweckung schicken, die die Sünde in ihren Wurzeln erkennt und Verurteilung den Menschen und Frauen bringt. Nicht zu sagen, nun ich gehe zurück zur Gemeinde und ich erneuere meine Gemeinschaft, indem ich unterschreibe. Das ist alles richtig. Aber du kannst den Masons beitreten, du kannst der Gemeinschaft beitreten und es bringt alles dieselben Resultate. Aber wenn du unter Gottes vergebendes Sühnopfers kommst, unter das Blut von Jesus Christus, dann muss Aufrichtigkeit darin sein. Gott erwartet Aufrichtigkeit. Denn es hat ihn solch einen Preis gekostet, seinen einzigen Sohn zu geben. Wie können wir da unter ein wenig Gelächter zum Altar kommen oder der Gemeinde beitreten oder eine Entscheidungskarte unterschreiben und dann der Gemeinde beitreten oder was immer es ist? Das ist nicht Gottes Anforderung. Er, der da kommt und Tränen vergießt und in Verzweiflung kommt. Ich hörte diesen großen Evangelisten eines Tages, als ich einem Frühstück beiwohnte. Er nahm seine Bibel und ich bewundere ihn und er sagte, hier ist der Standard, das ist, was Gott verlangt. Er sagte, ich gehe in eine Stadt und ich habe dort eine Erweckung. Und er sagte, nun, ich habe 20.000 oder 30.000 Bekehrte, die eine Entscheidung getroffen haben. Aber ich komme 4 oder 5 Jahre später wieder dorthin und er sagt, ich kann nicht einmal 15 oder 10 davon noch finden. Und er sagte, und Paulus ging in eine Stadt und er machte nur einen Bekehrten. Und er kam im nächsten Jahr wieder und er hatte 30 oder 40 daraus bekommen. Dann sagte er, nun, es sind diese faulen Prediger in ihren Sitzen, indem sie die Füße auf den Schreibtisch legen und nicht hinausgehen zu den Menschen. Ich bewundere seinen Mut, seine Brüder, seine Predigerbrüder auszuschimpfen für diese Sache, auf Basis seiner Überzeugung. Aber ich möchte ihm diese Frage stellen. Welcher Prediger dort unter Paulus hat ihm denn das gesagt, als es noch gar keine Gemeinden gab? Was hat ihn denn angeleitet? Paulus hat diesen einen genommen aus einer Tradition oder von einem Unterschreiben und er hat die Taufe mit dem Heiligen Geist erlebt. Seine Seele war unter Feuer. Er musste gehen und Zeugnis ablegen. Seine Seele, sie brannte mit der Flamme Gottes, die Gott hineingesetzt hatte. Was wir heute Abend brauchen, ist ein Zeichen eines Menschen oder einer Frau, die errettet ist. Und dann beachte, wie sie geht und andere Seelen rettet, so schnell sie kann. Nun, und er sagte einmal, ein Barkeeper, ein kleiner Junge kam zu ihm und sagte, nun, Herr Barkeeper, er sagte, ja, nun, dein Zeichen liegt unten. Und er sagte, nun, vielen Dank, Junge. Und er ging an die Außenseite und der kleine Junge mit ihm. Und der Wirt schaute nach oben und da war das große Zeichen einer Bar und es hing dort in Erz gegossen als Anzeigeschrift. Und er nahm seine Schürze und sagte, nun, Junge, du bist verkehrt, mein Zeichen steht noch.
Nun, er sagte, nein, Herr, es steht nicht. Er sagte, ich meine dein besseres Zeichen. Er sagte, das ist das beste Zeichen, das ich habe. Er sagte, oh nein, schau, es liegt hier. Und dort lag ein Betrunkener in seinem Erbrochenen. Das war das beste Zeichen, das er haben konnte. Einen Mann zu sehen unter dem Einfluss dessen, was er ihm verkauft hatte. Und wenn wir einen Mann sehen unter dem Einfluss des Heiligen Geistes auf sein Leben, ein Brennen in einer altertümlichen pfingstlichen Feuer, das ist das beste Zeichen, das Gott haben kann, wenn er einen Mann errettet hat. Ja, Herr. Nun, wie wird das überhaupt geschehen? Durch Beitreten einer Gemeinde? Nein, durch Akzeptieren der Begnadigung in Jesus Christus, diesem unschuldigen Ersatz. Keine Aufrichtigkeit, keine wahre göttliche Sorge in der Sünde. Er sagte, er würde sein Gesicht verbergen vor ihren Ritualen. Ihre Gebete sind ohne Kraft. Sie beten, oh ja, sie gehen hin und beten. Und sie bringen ihr Opfer, aber es ist eine Form. Weißt du, dass in 2. Timotheus, dem 3. Vers, wird uns gesagt, all diese Dinge. Und die Bibel sagt, wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, Geld lieben, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht lieben, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen.
And despisers are those that are good, having a form of godliness.
Eine Form der Gottseligkeit haben, aber die Kraft darin verleugnen.
From such turn away.
Von diesen wende dich ab.
Go from house to house and lead silly women, lay it away with divers lust, never learning and never able.
Denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen und lose Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nun, wenn die Bibel vorhersagt, dass die Stunde kommen würde, wo die Gemeinde in dieselbe Tradition hineinkommen würde durch ihre Rituale, und hier ist es wiederum, eine Tradition der Religion kraftlos.
Eine traditionelle Religion, powerless.
Oh, sie sagen, diese waren Kommunisten. Nein, das waren sie nicht. Sie haben eine Form der Gottseligkeit. Sie gehen zur Gemeinde. Sie wohnen der Gemeinde bei. Sie versuchen, der Gemeinde beizuwohnen lange. Und dann gehen sie hinaus und leben ganz anders. Sie sind nicht unter dem Feuer in ihrer Seele. Sie sind nicht interessiert an irgendjemand. Jedermann kann sterben und gehen. Und wir fühlen, sie sind nicht errettet. Das ist der Rest von ihnen. Das ist nicht wahre Christenheit. Christenheit ist, nach dem Verlorenen zu gehen, deinen Bruder zu bekommen. Tu etwas. Und wir stehen und falten unsere Hände. Aber wir beanspruchen, dass wir errettet sind und sehen Männer und Frauen, während sie sterben, zu jeder Seite. Und die Straßen sind voll mit Frauen, die in die Gemeinden gehen mit kurzen Hosen und angemalten Gesichtern und wandeln auf und ab in den Straßen mit Zigaretten in ihren Händen und malen ihre Gesichter an. Sie sehen aus wie Füchse oder Wölfe oder irgendetwas. Und Männer wandeln auf und ab in den Straßen und wohnen in der Gemeinde bei und diese Dinge. Und sie nennen das alles Christentum und haben ihren Frieden darin. Was würde Paulus sagen, wenn er heute in Tucson wäre? Nun, ich sage euch, sie würden ihn ins Gefängnis legen. Warum? Seine Seele würde brennen vor Gott, bis es nicht mehr aushalten würde und es ihnen sagen würde. Sicherlich, aber wir wohnen eben der Gemeinde bei. Seht ihr, unsere Traditionen sind ein Gestank im Gesichte Gottes. Was wir heute benötigen, ist ein Prophet, der sich erhebt auf der Szene mit dem "So spricht der Herr" und all diese Dinge herunterreißt auf den Grund und sagt, dass sie ein Gestank geworden sind. Nun, unsere Denominationen sind gewachsen, unsere Gemeinden sind größer geworden, schöner geworden und was immer es ist. Wir sind ein bisschen besser. Aber besser wäre es, wir hätten noch einen Blechschüssel in der Hand und würden auf der Allee draußen mit der Gitarre stehen oder eine Trommel schlagen oder irgendetwas tun mit dem wahren pfingstlichen Feuer, das in unseren Seelen brennt. Als in einer großen Gemeinde zu sitzen, wo wir heute sitzen und sterben. Ja, Herr, Gott hat eine Begnadigung und diese Begnadigung ist nur durch Jesus Christus. Erziehung, Tradition, Denomination, Wissenschaft, nichts wird den Platz davon einnehmen können. Es ist unter dem Blut zu sein. Es ist unter der Tradition, nicht der Tradition, aber unter dem Blut von Jesus Christus, Gottes vorbereiteten Weg für den Sünder. Der einzige Weg, den wir nur, wo wir ihm begegnen können. Und ich sage euch, du nimmst einen Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Lutheraner oder Pfingstler und lass jeden kommen unter dieses Blut. Dann sind sie Brüder. Dann gibt es kein Aufhebens mehr über dies oder jenes. Nein, Herr, sie sind Brüder. Sie sehen sich ähnlich. Aber lass mal einen Methodisten sich aufregen mit einem Baptisten über die Ordnung der Baptisten oder einen Einheitsmann mit einem Trinitarier. Was all diese Aufregung dann sein wird, aber lass sie beide kommen unter das Kreuz und beachte, was dann stattfinden wird. Und es wird so sein, bis ich sterbe, dieses Lied. Es wird jeden Tag schöner wie dem Tag zuvor und ich singe die Kraft, die da erretten kann, mit stammelnden Lippen. Bis ich dann im Grab liegen werde, ich lege Zeugnis ab, heute Abend, dass das Blut von Jesus Christus einen Methodisten, Baptisten, Lutheran oder was immer er ist, zu einem Bruder machen kann. Ja, Herr, da gibt es Gemeinschaft, denn sein Geist ist ein Bruder. Er ist kein Argumentierer oder etwas anderes, er ist ein Bruder in Christus. Er glaubt jedes Wort, das in der Bibel ist. Wie kann der Heilige Geist, der die Bibel geschrieben hat, es verleugnen? Wie kann der Heilige Geist, der in einem Menschen lebt, sagen, nun, das war nur für die Jünger? Jesus sagte, wer so immer will. Petrus sagte, die Verheißung ist euch und euren Kindern und die noch weit in der Ferne sind. So viele, wie der Herr, unser Gott, rufen wird. Der Heilige Geist war für jeden, den Gott gerufen hatte. Und hier sagte er, die vorherbestimmt, die er vorhergesehen hat, er hat sie bestimmt und sie angenommen. Und niemand kann zu mir kommen, sagte Jesus, es sei denn, der Vater zieht sie. Und alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Kommen wir in einer selbst aufgemachten Emotion oder kommen wir, um einer Gemeinde beizutreten? Kommen wir, weil wir nicht in die Hölle gehen wollen? Oder kommen wir, weil wir Gott lieben, der seinen einzigartigen Sohn gegeben hat, dass wer immer an ihn glauben wird, ewiges Leben haben wird? Kommen wir, weil es ein Liebesopfer ist, das Gott uns gegeben hat, dass wir es anbringen sollen? Gott hasst eine kraftlose Religion. Ihre Religion hat keine Kraft. So was müssen wir tun an diesem Tage? Er hasst es. Alles, was Gott außerhalb dieser Bibel verlangt, jedes Mal, wenn eine Erneuerung oder Verbesserung kommt, dann war es mit größeren Zeichen und größerer Kraft, wenn Luther hervorkam, Wesley hervorkam, all die Erneuerer, Sink, Finney, Knox, Calvin, wer immer es war. Sie kamen mit einer Kraft und in der Demonstration, wo Gott gesagt hatte, dass er übernatürlich ist. Und wo Gott etwas ausweist, wo er sich selbst zeigt, da muss das Übernatürliche sein. Nun schaut auf die Pharisäer an jenen Tagen, die da zu Jesus kamen und sie sprachen über Sanftheit und Süßigkeit. Wo gab es etwas Sanfteres als diesen alten Priester? Wo war etwas Größeres als ihr Priester? Und er kam zu dir, als du geboren wurdest. Und es gab ein wenig Aufregung in der Nachbarschaft und er kam und hat es wieder zur Ruhe gebracht. Und er war immer der Friedensstifter. Er war der liebenswerte Mann. Und du weißt, er ist es. Und wenn du in Schwierigkeiten warst, konntest du zu ihm kommen. Er hilft dir. Wo sind all die netten Männer? Und dann sprachen sie über diesen Jesus von Nazareth, diesen Priester, und sagten, wer ist denn dieser Jesus von Nazareth? In welche Gemeinde gehört denn er? Nun, welcher Schule entspringt er denn? Welcher Organisation gehört er denn an? Was argumentiert er denn immer so herum? Und was sagt er denn über diesen alten, netten Priester, den wir hier haben? Er ist vom Teufel, sagte Jesus. Der Teufel ist euer Vater und seine Arbeit tut ihr. Könnt ihr euch das vorstellen? Und er ging in den Tempel und schaute die Menschen mit Ärger an und stieß die Tische um. Und er schrie aus und sagt, es steht geschrieben, meines Vaters Hauses ist ein Gebetshaus und ihr habt es zu einer Herberge von Dieben gemacht. Was würde er heute tun, wenn er in unsere modernen Kirchen käme? Da wäre ein Tische umwerfen und über die Bänke springen. Nun, er würde sie in Stücke reißen. Es würde dieselbe Sache sein. Seht ihr nicht, dass Jesus sehr schriftgemäß war? Er war das Wort. Er musste nicht schreiben. Er war das Wort. Er war das lebende Wort.
Kassettenwechsel.
Und die Menschen haben verpasst, dies zu erkennen. Und wie kann ein Mensch heute über die Prinzipien, Jesus hat verheißen, dass diese Zeichen der Welt verheißen und diese Segnungen und der Heilige Geist würde fallen, wie er es tat am Anfang, wen sie immer Gott rufen würde. Wie kann ein Mensch sich selbst Christ nennen und das Wort verleugnen und sagen, der Heilige Geist ist in ihm? Der Heilige Geist wird hervorheben jedes Wort Gottes mit einem Amen. Das ist genau wahr. Oh Bruder, unser Erziehungssystem hat uns davon weggebracht. Und unsere Denominationen haben uns getrennt voneinander und von Christus. Und wenn du einen Ersatz nimmst, irgendein Feigenblatt, irgendetwas, Gott wird es ablehnen. Aber wenn die Gemeinde unter das Blut von Jesus Christus kommt, mit dem Zeichen des Heiligen Geistes auf ihnen, dann wirst du Brüderschaft wiederum erleben. Gott hasst eine kraftlose Religion. Es muss seine Kraft sein, sicherlich. Es ist eine Kraft, die Menschen errettet von der Sünde. Es ist eine Kraft, die Zeichen und Wunder tun kann, die Jesus Christus verheißen hat.
They zeroed in on the word of God back there and believed it hit the target. You zero the same way on the word of God.
Und sie brachten es auf das Wort Gottes zurück und glaubten es und es traf das Ziel. Und du bringst es zurück zum Wort Gottes und du wirst wiederum das Ziel treffen.
Yesterday, today and forever. God don't like a powerless religion. God does not want that. God.
Und es ist dasselbe gestern, heute und für immer. Gott möchte diese kraftlose Religion nicht. Gott möchte das nicht. Gott möchte etwas vollbringen. Er möchte sich selbst lebendig zeigen. Unsere bestimmte Hoffnung ist die Auferstehung. Ist das wahr? Unsere Hoffnung ist das Leben in der Auferstehung. Die Auferstehung von Jesus Christus.
The resurrection of Jesus Christ. You see, God wants to work in his
Nun, seht ihr, Gott möchte arbeiten in seiner Gemeinde. Jesus sagt, ich bin mit euch immer, sogar bis zum Ende der Welt. Die Werke, die ich tue, sollt ihr auch tun. Johannes 12, 14. Die Werke, die ich tue, sollt ihr auch tun, sogar mehr als diese. Denn ich gehe zum Vater. Nun, die Gemeinde versucht, das zu verleugnen, einen Weg drumherum zu machen, damit sie mehr Mitglieder bekommen und populärer werden. Aber ich möchte euch etwas fragen. Nun, Gott möchte etwas vollbringen in seiner Gemeinde, aber die Gemeinde versucht, etwas zu vollbringen durch ihre Lehren. Und die zwei können nicht zusammengehen. Du musst versuchen, die Lehre loszuwerden und Christus hineinzubekommen. Und wie kannst du das tun, wenn du siehst das Blut? Wenn das Blut angebracht ist in einem aufrichtigen Herzen und eine Hand sich mit dem Opfer Jesus Christus vereinigt. Und eine Hand legt sich und ein Herz, das aufrichtig vor Gott ist und bekennt seine Verkehrtheit und es wiedergeboren wird durch den Heiligen Geist, dann werden die Werke Gottes dem folgen. Und er sagte, es würde so sein. Ja, die Gemeinde möchte vollbringen ihre eigenen Lehren, um zu sehen, wie viele Mitglieder sie bekommen kann. Gott möchte vollbringen die Kraft des Blutes, dass die Christen wiederum von Neuem geboren werden. Das ist genau der Unterschied davon.
Through the power of the blood to get Christians born again. That's exactly the difference. You must reject. To do this, you've got to reject the Holy Spirit.
Um deine eigenen Lehren hervorzubringen, musst du den Heiligen Geist ablehnen und seine vollbringende Kraft.
Wanting power to accept the creed.
Um eine Lehre anzunehmen, musst du ablehnen den Heiligen Geist und seine vollbringende Kraft.
You have to see the truth before
du musst erst die Wahrheit erkennen, bevor du einen Irrtum annehmen kannst.
You have to walk over God's promise in order to get an error. Because there's a red light flashing before you all the time. This is the word.
Und wenn du ein Christ bist, dann musst du bewusst über Gottes Verheißungen hinweggehen, um in einen Irrtum hineinzukommen. Denn es ist immer ein rot aufleuchtendes Licht vor dir die ganze Zeit. Das ist das Wort.
They say, well, that was for some other day.
Nun, du sagst, das war doch für einen anderen Tag. Es ist für heute, denn Christus ist das Wort. Ist das wahr? Johannes 1 sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter ihm. Und die Bibel sagt, er ist derselbe heute, gestern, heute und für immer. So Christus ist das Wort, wie die Verheißung ist wahr. Und es ist dasselbe gestern, heute und für immer. Es muss so sein. Es benötigt einen wiedergeborenen Glauben, um das zu glauben und es in Aktion zu bringen. Du musst zu diesem Blut kommen, so sicher wie irgendetwas anderes. Nachdem Jesaja Israel gesagt hatte, dass sie sich verunreinigt hatten mit ihrem Ersatz durch ihre Traditionen, dann erschien ein anderer Prophet, bevor wir schließen jetzt. Ein anderer Prophet kam auf die Szene und das war Johannes der Täufer. Nun, er wies sie hin zu dem Lamm. Und es würde für alle sein, nicht nur für Israel, aber für die ganze gefallene Rasse Adams. Er sagte, Gott würde ein Lamm senden und dieses Lamm würde für die Heiden, Juden und für wen auch immer kommen. Und es war nicht lang, dass dieses Lamm dann genagelt wurde an sein Altarkreuz und es vergoss sein Blut. Der Heilige Geist kam zurück. Nun, als dieses alte tierische Lamm starb, der Geist des Tieres konnte nicht zurückkommen. So, dieses Blut wurde angebracht für eine Nation. Aber jetzt, für all die Rasse Adams, kam das Lamm Gottes, das vergossen hatte, sein Blut als ein Zeichen und es kam in der Form des Heiligen Geistes zurück auf den Anbeter. Nun, das war, was Gott verlangt hatte. Nun, und das war, was sie an diesem Tage getan hat und was sie heute tun. Nun, wenn eine Person sich hier durch die Last der Sünde verurteilt fühlt und du weißt, du hast verkehrt getan, dann wisse, es gibt eine Begnadigung. Und diese Begnadigung ist durch das Lamm Gottes. Glaubst du das? Es ist durch das Lamm, durch das Blut des Lammes. Nun, es wurde eine kleine Geschichte erzählt einmal und das hat mir eine Menge geholfen. Da war ein Junge, er war gekidnappt in den frühen Tagen. Und ich glaube, es war so in der Zeit der Nicäischen Väter, wie St. Patrick einer davon war. Und dieser Junge wurde gekidnappt. Und er wurde dort hinausgenommen, um ein Schweinehüter zu sein. Und er wurde auf ein Schiff gebracht. Und eines Tages wurde der alte Kapitän krank. Und er machte sich bereit, er war dabei zu sterben. Er war so krank dort draußen auf dem Meer. Und dieser alte Mann mit seinem grauen Bart lag in seiner Kabine. Und er rief seine Gehilfen, die Leute an Deck. Und er sagte, gibt es eine Bibel bei euch? Und sagte, als ich ein Kind war, da wurde ich christlich erzogen. Und er sagte, und jetzt sterbe ich. Und Männer, ich möchte nicht so sterben. Und er sagte, habt ihr das Wort Gottes nicht da? Irgendein Mann, der das Wort Gottes hat? Nun, schlussendlich, dort hinter in dieser Gruppe von Männern stand ein kleiner Junge auf und sagte, Herr, ich habe eine Bibel, ich bin ein Christ, ich habe sie immer bei mir. Und er sagte, komm her, Junge. Meinst du wirklich, dass du eine Bibel dabei hast? Er sagte, ja. Sagte, meine Mutter und Vater waren Christen und sie gaben, und ich gab mein Leben Christus, als ich noch ein kleiner Junge war. Und ich habe dieses Wort immer bei mir, egal wohin ich gehe. Und er sagte, ich habe es auf mein Herz gelegt und es ist in meinem Herzen. Und er sagt, lies mir doch etwas daraus vor, so, und bevor ich sterbe. Und der kleine Junge ging hin zu Jesaja 53, Vers 5. Und er las, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen zerschlagen, um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und als er dieses gesagt hatte, sagte der alte Kapitän, kannst du weiterlesen? Der Junge sagte, darf ich etwas bemerken? Und der Kapitän sagte, ja. Und er sagte, meine christliche Mutter, bevor sie von hier genommen wurde, sagte, und sie sagte, ihr bedeutete diese Schriftstelle so viel, und weißt du, wie sie sie gelesen hat? Und der alte Kapitän sagte, nein, Sohn, ich möchte es so hören, wie deine christliche Mutter es gelesen hat. Nun, sie sagte, hier ist der Weg, wie sie es gelesen hat. Und dies war der Weg, doch er war durchbohrt um Willi Pruitts Vergehen, zerschlagen um Willi Pruitts Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu Willi Pruitts Frieden und durch seine Striemen ist Willi Pruitts Heilung geworden. Der alte Kapitän sagte, ich liebe das. Junge, kann es vielleicht nicht so sein, dass du meinen Namen da hineinsetzen kannst?
Do it, son. He said, I'll try.
Denkst du, du kannst das tun? Und er sagte, ich versuche es.
He was bruised for John Court's iniquity.
Und er sagte, er war geschlagen um John Court's Übertretungen.
And with his stripes, John Court was healed.
Und für
with
seine
tears running down his beard, he said, fetch me my clothes. Jesus Christ has healed me.
Und mit Tränen in Augen in seinem Bart sagte er, gib mir meine Kleider. Jesus Christus hat mich geheilt. Ich gebe ihm mein Leben.
If you can only read your
oh Freund, wenn du nur deinen Namen darin lesen kannst. Oh, wenn ich meinen Namen darin lesen kann. Er war verwundet um William Branhams Übertretungen. Die Strafe zu meinem Frieden lag auf ihm und in seinen Striemen ist William Branham geheilt. Oh, wenn wir unseren Namen in die Schrift setzen können und das wirklich meinen. Das ist es, was es vollbringt. Denn wenn wir erkennen, dass er verletzt wurde um unsere Übertretung willen, zerschlagen um unsere Ungerechtigkeit.
The worshipper having no more conscience of sin and has cleansed himself from dead tradition.
Und eine andere Sache finden wir in Hebräer 9,11. Dass die Begnadigung hervorbringt in Reinheit. Der Anbeter war sich nicht mehr bewusst der Sünde und hatte sich gereinigt von den toten Traditionen. Wenn wir wirklich unter das Blut kommen, dann sind wir gereinigt von toten Traditionen.
Cleanse your conscience from dead traditions.
So sagt die Schrift in Hebräer 9, gereinigt vom Bewusstsein der toten Traditionen. Dann, wenn du das tust, vergiss doch, dass du ein Baptist bist, ein Methodist oder was immer du bist. Vergiss die toten Traditionen und komm zu dem Blut. Lies deinen Namen darin und tue es. Dann komm zum Abendmahlstisch. Dann komme und finde heraus, wer richtig und verkehrt ist.
There's something in you won't let you do it. There's just something you see. Your name is red among those.
Sieh, dann kannst du deinen Bruder nicht mehr ausschließen. Du kannst das nicht mehr tun. Da ist etwas, was es dich nicht mehr tun lässt. Da ist etwas, dein Name steht gelesen darin und du kannst es nicht mehr tun.
You can't do it. It purifies you. It cleanses you.
Es reinigt
him as we kneel at the cross. Let him
erinnert,
be a Catholic priest.
Erinnert euch an ihn, während wir am Kreuz uns niederknien. Lass ihn einen katholischen Priester sein, Presbyterianer, was immer er sein mag. Er mag kommen, seinen Namen darin lesen. Er wurde verwundet vor dieses Priesters Übertretungen, vor den Methodisten, Baptisten oder Priester. Zerschlagen unsere Übertretungen. Mein Name, dein Name, was immer es ist, lasst uns das glauben. Nicht, was die Lehren sagen, sondern was das Wort sagt. Dann lasst uns niederknien am Kreuz. Wir sind Brüder. Oh ja, diese Traditionen. Wir reinigen uns von diesen toten Traditionen. Und da mögen 40, 50 Presbyterianer sein oder hohe Priester oder Kardinäle, Bischofs und was immer es ist. Geh heraus davon. Verunreinige dich nicht selber. Aber du legst dann deinen Arm um deinen Bruder. Das ist etwas Wahrhaftiges. Du hast wahrhaftige Begnadigung unter demselben Sühnopfer, unter dem er begnadigt wurde. Ihr seid Brüder. Und es bringt dich näher zu deinem Bruder. Es ist etwas, das dich so nah zu Gott bringt. Und wenn du dich näher zu Gott bringst, dann bringt dich das auch untereinander näher. Wie kannst du deinen Bruder hassen, wenn du doch siehst oder ihn verachten und Gott lieben, den du nicht gesehen hast? Du wirst ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in dir.
Then there's no difference in it. Our little brands that we attacked on us don't mean Paul
Was hat ihn denn angeleitet? Paulus hat diesen einen genommen aus einer Tradition oder von einem Unterschreiben und er hat die Taufe mit dem Heiligen Geist erlebt. Seine Seele war unter Feuer. Er musste gehen und Zeugnis ablegen. Seine Seele, sie brannte mit der Flamme Gottes, die Gott hineingesetzt hatte. Was wir heute Abend brauchen, ist ein Zeichen eines Menschen oder einer Frau, die errettet ist. Und dann beachte, wie sie geht und andere Seelen rettet, so schnell sie kann. Nun, und er sagte einmal, ein Barkeeper, ein kleiner Junge kam zu ihm und sagte, nun, Herr Barkeeper, er sagte, ja, nun, dein Zeichen liegt unten. Und er sagte, nun, vielen Dank, Junge. Und er ging an die Außenseite und der kleine Junge mit ihm. Und der Wirt schaute nach oben und da war das große Zeichen einer Bar und es hing dort in Erz gegossen als Anzeigeschrift. Und er nahm seine Schürze und sagte, nun, Junge, du bist verkehrt, mein Zeichen steht noch. Nun, er sagte, nein, Herr, es steht nicht. Er sagte, ich meine dein besseres Zeichen. Er sagte, das ist das beste Zeichen, das ich habe. Er sagte, oh nein, schau, es liegt hier. Und dort lag ein Betrunkener in seinem Erbrochenen. Das war das beste Zeichen, das er haben konnte. Einen Mann zu sehen unter dem Einfluss dessen, was er ihm verkauft hatte. Und wenn wir einen Mann sehen unter dem Einfluss des Heiligen Geistes auf sein Leben, ein Brennen in einer altertümlichen pfingstlichen Feuer, das ist das beste Zeichen, das Gott haben kann, wenn er einen Mann errettet hat. Ja, Herr. Nun, wie wird das überhaupt geschehen? Durch Beitreten einer Gemeinde? Nein, durch Akzeptieren der Begnadigung in Jesus Christus, diesem unschuldigen Ersatz. Keine Aufrichtigkeit, keine wahre göttliche Sorge in der Sünde. Er sagte, er würde sein Gesicht verbergen vor ihren Ritualen. Ihre Gebete sind ohne Kraft. Sie beten, oh ja. Sie gehen hin und beten. Und sie bringen ihr Opfer, aber es ist eine Form. Weißt du, dass in 2. Timotheus, dem 3. Vers, wird uns gesagt, all diese Dinge. Und die Bibel sagt, wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, Geld lieben, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht lieben, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen.
And despisers are those that are good, having a form of godliness.
Eine Form der Gottseligkeit haben, aber die Kraft darin verleugnen.
From such turn away.
Von diesen wende dich ab.
To go from house to house and lead silly women, laid away with divers lust, never learning and never able.
Denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen und lose Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nun, wenn die Bibel vorhersagt, dass die Stunde kommen würde, wo die Gemeinde in dieselbe Tradition hineinkommen würde durch ihre Rituale, und hier ist es wiederum eine Tradition der Religion kraftlos.
A traditional religion, powerless.
Oh, sie sagen, diese waren Kommunisten. Nein, das waren sie nicht. Sie haben eine Form der Gottseligkeit. Sie gehen zur Gemeinde. Sie wohnen der Gemeinde bei. Sie versuchen der Gemeinde beizuwohnen lange. Und dann gehen sie hinaus und leben ganz anders. Sie sind nicht unter dem Feuer in ihrer Seele.
That is real Christianity.
Da ist nicht, sie sind nicht interessiert an irgendjemand. Jedermann kann sterben und gehen. Und wir fühlen, sie sind nicht errettet. Das ist der Rest von ihnen.
Go after the lost.
Das ist nicht wahre Christenheit. Christenheit ist, nach dem Verlorenen zu gehen, deinen Bruder zu bekommen. Tu etwas. Und wir stehen und falten unsere Hände. Aber wir beanspruchen, dass wir errettet sind und sehen Männer und Frauen, während sie sterben, zu jeder Seite. Und die Straßen sind voll mit Frauen, die in die Gemeinden gehen mit kurzen Hosen und angemalten Gesichtern und wandeln auf und ab in den Straßen mit Zigaretten in ihren Händen und malen ihre Gesichter an. Sie sehen aus wie Füchse oder Wölfe oder irgendetwas. Und Männer... Und Männer wandeln auf und ab in den Straßen und wohnen in der Gemeinde bei und diese Dinge. Und sie nennen das alles Christentum und haben ihren Frieden darin. Was würde Paulus sagen, wenn er heute in Tucson wäre? Nun, ich sage euch, sie würden ihn ins Gefängnis legen. Warum? Seine Seele würde brennen vor Gott, bis er es nicht mehr aushalten würde und es ihnen sagen würde. Sicherlich, aber wir wohnen eben der Gemeinde bei. Seht ihr, unsere Traditionen sind ein Gestank im Gesichte Gottes. Was wir heute benötigen, ist ein Prophet, der sich erhebt auf der Szene mit dem "So spricht der Herr" und all diese Dinge herunterreißt auf den Grund und sagt, dass sie ein Gestank geworden sind. Nun, unsere Denominationen sind gewachsen, unsere Gemeinden sind größer geworden, schöner geworden und was immer es ist. Wir sind ein bisschen besser. Aber besser wäre es, wir hätten noch einen Blechschüssel in der Hand und würden auf der Allee draußen mit der Gitarre stehen oder eine Trommel schlagen oder irgendetwas tun mit dem wahren pfingstlichen Feuer, das in unseren Seelen brennt. Als in einer großen Gemeinde zu sitzen, wo wir heute sitzen und sterben. Ja, Herr, Gott hat eine Begnadigung und diese Begnadigung ist nur durch Jesus Christus. Erziehung, Tradition, Denomination, Wissenschaft, nichts wird den Platz davon einnehmen können. Es ist unter dem Blut zu sein. Es ist unter der Tradition, nicht der Tradition, aber unter dem Blut von Jesus Christus. Gottes vorbereiteten Weg für den Sünder. Der einzige Weg, den wir nur, wo wir ihm begegnen können. Und ich sage euch, du nimmst einen Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Lutheraner oder Pfingstler und lass jeden kommen unter dieses Blut. Dann sind sie Brüder. Dann gibt es kein Aufhebens mehr über dies oder jenes. Nein, Herr, sie sind Brüder. Sie sehen sich ähnlich. Aber lass mal einen Methodisten sich aufregen mit einem Baptisten über die Ordnung der Baptisten oder einen Einheitsmann mit einem Trinitarier. Was all diese Aufregung dann sein wird, aber lass sie beide kommen unter das Kreuz und beachte, was dann stattfinden wird. Und es wird so sein, bis ich sterbe, dieses Lied. Es wird jeden Tag schöner wie dem Tag zuvor und ich singe die Kraft, die da erretten kann, mit stammelnden Lippen. When this poor lispering, stammering tongue lies silent in the grave. Bis ich dann im Grab liegen werde, ich lege Zeugnis ab, heute Abend, dass das Blut von Jesus Christus einen Methodisten, Baptisten, Lutheraner oder was immer er ist, zu einem Bruder machen kann. Ja, Herr, da gibt es Gemeinschaft, denn sein Geist ist ein Bruder. Er ist kein Argumentierer oder etwas anderes, er ist ein Bruder in Christus. Er glaubt jedes Wort, das in der Bibel ist. Wie kann der Heilige Geist, der die Bibel geschrieben hat, es verleugnen? Wie kann der Heilige Geist, der in einem Menschen lebt, sagen, nun, das war nur für die Jünger? Jesus sagte, wer so immer will. Petrus sagte, die Verheißung ist euch und euren Kindern und die noch weit in der Ferne sind. So viele, wie der Herr, unser Gott, rufen wird. Der Heilige Geist war für jeden, den Gott gerufen hatte. Und hier sagte er, die vorherbestimmt, die er vorhergesehen hat, er hat sie bestimmt und sie angenommen. Und niemand kann zu mir kommen, sagte Jesus, es sei denn, der Vater zieht sie. Und alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Kommen wir in einer selbst aufgemachten Emotion oder kommen wir, um einer Gemeinde beizutreten? Kommen wir, weil wir nicht in die Hölle gehen wollen? Oder kommen wir, weil wir Gott lieben, der seinen einzigartigen Sohn gegeben hat, dass wer immer an ihn glauben wird, ewiges Leben haben wird? Kommen wir, weil es ein Liebesopfer ist, das Gott uns gegeben hat, dass wir es anbringen sollen? Gott hasst eine kraftlose Religion. Ihre Religion hat keine Kraft. So was müssen wir tun an diesem Tage? Er hasst es. Alles, was Gott außerhalb dieser Bibel verlangt, jedes Mal, wenn eine Erneuerung oder Verbesserung kommt, dann war es mit größeren Zeichen und größerer Kraft.
Kassettenwechsel.
Wenn Luther hervor, als Luther hervorkam, Wesley hervorkam, all die Erneuerer, Sinkfini, Knox, Calvin, wer immer es war, sie kamen mit einer Kraft und in der Demonstration, wo Gott gesagt hatte, dass er übernatürlich ist. Und wo Gott etwas ausweist, wo er sich selbst zeigt, da muss das Übernatürliche sein. Nun schaut auf die Pharisäer an jenen Tagen, die da zu Jesus kamen und sie sprachen über Sanftheit und Süßigkeit. Wo gab es etwas Sanfteres als diesen alten Priester? Wo war etwas Größeres als ihr Priester? Und er kam zu dir, als du geboren wurdest. Und es gab ein wenig Aufregung in der Nachbarschaft und er kam und hat es wieder zur Ruhe gebracht. Und er war immer der Friedensstifter. Er war der liebenswerte Mann. Und du weißt, er ist es. Und wenn du in Schwierigkeiten warst, konntest du zu ihm kommen. Er hilft dir. Wo sind all die netten Männer? Und dann sprachen sie über diesen Jesus von Nazareth, diesen Priester, und sagten, wer ist denn dieser Jesus von Nazareth? In welche Gemeinde gehört denn er? Nun, welcher Schule entspringt er denn? Welcher Organisation gehört er denn an? Was argumentiert er denn immer so herum? Und was sagt er denn über diesen alten, netten Priester, den wir hier haben? Er ist vom Teufel, sagte Jesus. Der Teufel ist euer Vater und seine Arbeit tut ihr. Könnt ihr euch das vorstellen? Und er ging in den Tempel und schaute die Menschen mit Ärger an und er schließ die Tische um. Und er schrie aus und sagte, es steht geschrieben, meines Vaters Hauses ist ein Gebetshaus und ihr habt es zu einer Herberge von Dieben gemacht. Was würde er heute tun, wenn er in unsere modernen Kirchen käme? Da wäre ein Tische umwerfen und über die Bänke springen. Nun, er würde sie in Stücke reißen. Es würde dieselbe Sache sein. Seht ihr nicht, dass Jesus sehr schriftgemäß war? Er war das Wort. Er musste nicht schreiben. Er war das Wort. Er war das lebende Wort. Aber wenn wir kommen an diese Stelle, wo das Blut von Jesus Christus uns von aller Sünde gereinigt hat, dann sind wir Brüder. Dann gibt es keinen Unterschied zwischen uns. Unsere kleinen Brandzeichen hier, die sie uns angebracht haben, bedeuten nicht eine Sache mehr. Und ich erinnere mich, als ich dort durch das Tor ging, als ich dort den Bruder sah, und er war ein Ranger dort, als sie das Vieh dort hatten, im Frühjahrstreiben, und er war dort der Aufseher. Und er schaute nicht auf das Brandzeichen, Er hat es nicht beachtet, er schaute nur nach dem Blutzeichen und es musste ein reinrassiges Herford drin sein oder es konnte nicht hindurchkommen. Nun, ich glaube, dass wir auf diesem Weg in der Endzeit gehen müssen. Er wird nicht sagen, bist du ein Methodist, bist du ein Baptist? Das ist die große Frage heute. Was bist du, ein Methodist, ein Baptist? Ich sage nein. Nun, was bist du dann, ein Presbyterianer, Lutheraner, Nazarener oder Pfingstler? Nein, was bist du?
Presbyterian, Lutheran, Nazarene, Pentecostal? No. What are you? A Christian.
Ein Christ.
A Christian.
Ein Christ. Das Blutzeichen unter dem Blut. Das bedeutet, dass jeder Bruder, Schwester unter dem Blut mein Bruder und meine Schwester ist.
Blood is my brother, sister.
Tiefe Aufrichtigkeit bevor Christus.
There before Christ. We, the priest,
der Priester, der Prediger oder was immer, legt seine Hände auf das Opfer und sagt, wir sind schuldige Sünder. Wir sind nicht würdig deiner Barmherzigkeit, oh Gott. Aber du hast deinen Sohn gesandt in den Tod an unserer Stelle und wir akzeptieren dies frei.
You go pardon and cleanse from sin, cleanse from tradition. All things is passed away. All fusses is over.
Und dann ist all das Argumentieren vorbei. Wir sind aufrichtig begnadigt und gereinigt von der Sünde.
All the Baptist, Methodist and Presbyterians,
all die Baptisten, Methodisten, Presbyterianer unter demselben Blut sind die Brüder geworden.
Here and there only.
Und das traditionelle Argumentieren ist zu Ende.
We can we fellowship.
Und dann kann die Gemeinschaft, es ist der einzige Weg, wie wir Gemeinschaft haben können. Ich habe gesehen Presbyterianer, wie sie in den vollen Geschäfts-, Evangeliumsgeschäftsleuten in der Versammlung waren und in Zungen gesprochen haben und gerufen haben, so laut sie nur konnten.
Jim Brown, how many ever met him?
Erinnert ihr euch an Jim Brown? Wer hat ihn getroffen jemals? Er war ein außergewöhnlicher Presbyterianer. Er stand hier und tanzte im Geist und sprach in Zungen. Ein Pastor einer der bekanntesten Presbyterianergemeinden war das. Lutheraner, Lutheraner, Methodisten, was ist das? Sie sind alle zusammengekommen unter dem Blut. Es gibt keine Zeichen mehr dort, keine denominationellen Barrieren. Wir sind eins, wir sind Christen. Wir haben eine Sache gemeinsam. Nun, indem wir jetzt schließen, möchte ich euch etwas erzählen von einem Mann und einer Frau, Ehepaar, und sie trennten sich. Und sie wollten alles aufrechnen. Und sie gingen noch einmal zum Psychiater zu versuchen, ob er ihre Gesinnung nicht zusammenbringen konnte. Aber er konnte es nicht. Nun, jeder ging seinen eigenen Weg und sie argumentierten nur noch miteinander und trennten sich. So entschieden sie sich, sich scheiden zu lassen. Und er sagte, nun, bevor wir das tun, werden wir den Ort hier verkaufen und alles aufteilen unter uns. So der Ehemann und seine Frau gingen zusammen in ihr Heim. Und sie gingen ins Wohnzimmer und sagten, nun, ich werde dies nehmen. Und er sagte, ich werde jenes nehmen. Und sie argumentierten und stießen sich. Und so machten sie es miteinander. Und nach einer Weile sagte er, nun, ich gebe dir dies, wenn du mir das gibst. Und so ging es weiter. Dann ging sie in den Salon und an verschiedene Plätze in der Küche und im Schlafzimmer und sie haben ihre Sachen aufgeteilt. Und dann erinnerten sie sich schlussendlich noch an ein paar Sachen dort auf dem Dachboden. Und sie gingen auf den Dachboden und haben einen alten Schrankkoffer herausgezogen und sie fingen an, verschiedene Sachen auszulegen und sagten, du kannst das haben und ich jenes. Und schlussendlich fielen ihre Augen auf ein bestimmtes Objekt und beide griffen danach. Und sie schauten sich an, was war es? Es war ein paar kleine weiße Schuhe. Und es hatte einem Kind gehört, das verstorben war. Es war ein Teil von beiden. Und während ihre Hände umklammerten diese Babyschuhe, wem gehörten sie eigentlich wirklich? Es gehörte beiden. Sie hatten etwas gemeinsam. Und in einigen wenigen Minuten, einer schaute den anderen an, Tränen fingen an, über die Backen zu laufen. Was war es? Sie konnten alles aufteilen, aber das, was sie gemeinsam hatten, nicht das Kind. Und es war im Himmel. Und dann war der Streit zu Ende. In wenigen Minuten lagen sie sich in den Armen und die Scheidung war erledigt. Friede regierte. Bruder, lasst mich dies sagen heute. Ich möchte nicht, dass ihr hier der Gemeinde beitretet. Aber ich frage dich dies. Haben wir eine Sache gemeinsam? Und das ist doch Jesus Christus. Er ist eins mit uns. Wir können Baptisten sein, Methodisten, wir können Einheitsleute sein, was immer es ist. Aber es ist eine Sache, die eins ist, und das ist das Begnadigungsopfer Gottes, sein Sohn Jesus Christus. Wir haben alle Dinge in ihm. Und das ist die erste Sache, die wir akzeptieren müssen. Dann können wir zu den anderen Sachen gehen, zu der Begnadigung, die Gott uns anbietet. Und es wird nicht geschehen durch unser Erziehungssystem oder denominationelles System, aber es wird sein durch das Blut von Jesus Christus. Wir sind alle eins unter dem Kreuz. Glaubt ihr das? Dann lasst uns einen Moment jetzt die...
Du willst eine Botschaft geben?
Nun mit unseren Häuptern gebeugt und sicherlich auch die Herzen gebeugt. Lasst uns beugen eine Minute und sagen, Herr, mit meinem Herzen gebeugt, nun mit all meiner Tradition, bin ich richtig oder verkehrt? Lass den Heiligen Geist untersuchen dein Herz jetzt. Und wenn es nicht so ist, wie es sein sollte, und du möchtest erinnert werden im Gebet, während wir schließen, dass du wissen darfst, wir treffen uns alle unter einer Sache, das ist das Blut, das Sühneopfer. Und wenn du gereinigt werden möchtest von all diesen Dingen, dann hebe deine Hände. Gott segne euch. Erinnere dich an mich, Herr. Erkennst du, dass wir nicht mehr viele Tage haben auf dieser Erde? Du sagst, nun, ich bin jung. Ich weiß, Schwester, Bruder, es gibt eine Menge Teenager, die heute Abend sterben über die Welt hinweg. Die einzige Sache, die sie haben, ist Luft zum Atmen in ihnen. Wirst du zu dieser Stunde jetzt sagen, mit meiner Hand erhoben, Herr Gott, akzeptiere ich die Begnadigung, die du mir anbietest, das Blut von Jesus Christus? Nun, lass dieses Zeichen des Blutes des Heiligen Geistes auf mich kommen. Ich habe es bisher nicht empfangen, den Heiligen Geist. Ich weiß es und ich möchte ihn empfangen, dass ich das Gefühl haben kann, über das wir jetzt gesprochen haben, dass meine Sünden gegangen sind und die Welt und die Liebe zur Welt, dass sie gegangen ist und ich eine neue Schöpfung bin. Ich möchte wissen, dass das in meinem Herzen ist. Und Gott, ich erhebe meine Hand, nicht zu Bruder Branham, aber ich erhebe sie zu dir. Und du kennst mein Herz. Und ich habe nichts gegen die Gemeinden, Methodisten, Baptisten und so weiter. Sie sind in Ordnung. Aber was ich sagen möchte, das will ich nicht retten. Es muss Gottes Begnadigung sein, seine Gnade. Und es wird repräsentiert durch das Blut von Jesus Christus. Das ist dein Ersatz, wenn du deine Hände auf ihn legst und sagst, jetzt akzeptiere ich diesen Ersatz. Gott sei mir gnädig.
That has joined church with all good sincerity. I believe that with all my heart you join with sincerity. But you say, Brother Branham, really, my heart hasn't been cleansed from all the
vielleicht gibt es da Gemeindemitglieder, die der Gemeinde beigetreten sind mit guter Aufrichtigkeit. Und ich glaube, dass in meinem Herzen, dass sie beigetreten sind in Aufrichtigkeit. Aber du sagst, Bruder Branham, wirklich, mein Herz ist noch nicht gereinigt von all diesen Traditionen und Dingen. Dann lasst uns die Häupter neigen. Und du sagst, ich akzeptiere alles, was Gott gesagt hat und was in der Bibel ist. Und ich möchte das Blut von Jesus Christus, das auf mich kommt, dass es angewandt ist, dieses Blut.
You know what it did to the people.
Seht ihr, es ist der Heilige Geist, der herabkam am Tag zu Pfingsten, und du weißt, was er in den Leuten vollbrachte, und jedes Mal, wenn er herabkommt, wird er dieselbe Sache vollbringen. Petrus sagte, denn die Verheißung gilt euch, euren Kindern und die noch weit in der Ferne sind. Nun, wenn 10 Cent hier 10 Cent sind, sind sie auch auf der anderen Seite 10 Cent. Und wenn es der Heilige Geist ist, der zum Tag von Pfingsten fiel, dann ist es derselbe Heilige Geist auch heute. Und du hast niemals dieses Erlebnis gehabt, dann akzeptiere ihn jetzt, während wir beten. Nun, unser himmlischer Vater, indem wir wissen, dass die Sonne herabgeht und Zeit ausläuft, eines Tages wird der große Erzengel herabkommen auf die Szene der Zeit aus der Ewigkeit heraus, und die Trompete Gottes wird ertönen, und jeder Mann, jede Frau wird antworten müssen für das, was wir wissen, dass es die Wahrheit ist, das Wort Gottes. Da muss ein Standard sein, den Gott nimmt hier auf der Erde, nachdem er richten wird. Und wenn wir diesen Standard aus der Gemeinde herausgenommen haben, aus unserer Denomination, wie weit werden wir dann davon entfernt sein? Und welche Denomination würde in Ordnung sein? Was für ein Durcheinander! Aber es ist ein Standard dort in deinem Wort, und dein Wort sagt, es sei denn, ein Mann wird von Neuem geboren, sonst kann er nicht das Königreich Gottes sehen. Mit anderen Worten, er kann es nicht verstehen. Er muss es akzeptieren durch Glauben und wiedergeboren werden, und dann wird er verstehen. Und wir beten Gott, dass die, die ihre Hände erhoben haben, heute Morgen durch das ganze Gebäude, ob Geschäftsleute aus der Stadt, Frauen, Kinder oder Mädchen, ich glaube mit Aufrichtigkeit, dass sie ihre Hand erheben. Nun, sie könnten ihre Hand nicht erheben, es sei denn, es wäre ihre Überzeugung. Und der Heilige Geist hat bewiesen ihnen, dass sie verkehrt waren, und diese Überzeugung ihnen gebracht, und sie möchten aber in Ordnung sein, und sie erheben ihre Hände zu dir, dem großen Schöpfer, wissen, dass sie dir begegnen müssen an einem Tag, und sie sind aufrichtig. Ich glaube, Herr, und ich trete für jeden von ihnen ein heute Abend, Herr, und ich bete, dass nicht eine Hand, die dort erhoben ist, es schaffen wird, es sei denn, der Heilige Geist wird ihr Leben erfüllen. Gelehre dies, Herr. Ich beanspruche es durch das Opfer von Jesus Christus. Tue es, Herr, ich bete.
No man can come to me except my Father draws him.
Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, mein Vater zieht ihn. Und Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und nun, das Wort von Gott wurde gepredigt. Glaube kommt durch Hören. Und sie sind gezogen worden, weil die Bibel sagt, die, die er vorher erkannt hat, hat er auch vorher bestimmt. Und die er vorher bestimmt hat, denen gab er ewiges Leben. Du hast ihr Namen in das Lebensbuch des Lammes geschrieben. Und heute hat der Heilige Geist gerufen. Und sie haben ihre Hände erhoben. Nun, Herr, gib ihnen ewiges Leben. Ich bitte es zur Ehre Gottes, dass der Heilige Geist kommen wird in ihre Herzen und sie beschneiden wird von all den toten Werken und Traditionen und ihnen freie Begnadigung geben wird und sie füllen wird mit der Gegenwart, dass sie hinfortgehen werden von diesem Tag an in der Stunde der Dunkelheit, so wie es war am Tage Sodoms, als angemalte Frauen Immoralität die Nationen erschütterte. O Gott, Männer und Frauen gehen vorwärts als brennende Schwerter. Möge der Heilige Geist buchstäblich senden, das heilige Feuer über sie, Herr, wie sie so gefüllt sind mit göttlicher Güte, dass sie jenen Sünder rufen können, der in Kontakt mit ihnen kommt, ihn zum Kreuze rufen können. Gewähre es, Herr. Herr, sie gehören dir. Und ich übergebe es in deine Hände, dass du dies gewähren wirst. In Jesu Christi Namen. Amen. Liebt ihr ihn? Vielleicht singen wir noch.
Let's sing this good over him. I love the same.
Lasst uns noch singen. Ich liebe ihn.
Sometimes in preaching you say things that cut, but there is a bomb in Gilead, isn't it?
Nun, es gibt Zeiten, da predige ich Dinge, die da schneiden. Aber ist da nicht Salbe in Gilead, dass die Seele heilen wird? Lasst uns dieses Lied singen. Ich liebe ihn.